Bewegt Bild.
Bastarde. Bewegt Bild. Bastarde. Bastarde.
Kosmische Grüße von den Bastarden. Wir beschäftigen uns heute, wie ihr wahrscheinlich auf dem Cover sehen könnt, mit dem Werk von H.P. Lovecraft und natürlich auch mit den ganzen Verfilmungen, die da dran hängen. Und weil es der Name einfach hergibt, möchte ich dann mal direkt mit lustigen Wortspielen zu Hans-Peter Liebeshandwerk an Dave überleiten. Moin.
Ja, hi zusammen. Ich habe die Hoffnung, dass wir mit unserem oder ich mit meinem, in dem Fall mit meinem bescheuerten Humor vielleicht auch nochmal ein, zwei HörerInnen zusätzlich abgreife. Bist du die Person, die sich durch meinen Humor endlich angesprochen fühlt, ja, bitte melde dich. Wir kriegen ja sonst immer ja, eher spärliches Feedback. Manche drehen unseren Humor aktuell ein bisschen um oder verstehen ihn nicht so richtig. Ich weiß, dass ich da zumindest, Dennis auch manchmal nicht ganz so schlimm wie ich, sehr niveaulos, also richtig platt, ja, unterwegs sind. Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt und es lustig findet, gebt gerne Feedback. Da weiß ich, dass ich nicht alleine bin mit diesem Humor. Aber Dennis, meinst du denn, dass wenn H.P. Lovecraft noch in den 90ern, 2000ern gelebt hätte, ob er gerne Scooter und H.P. Baxter gehört hätte?
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er der Hans-Peter der Nation geworden wäre. Ich glaube, die beiden hätten sich gut verstanden. Vielleicht hätten sie noch Harry Potter dazu geholt.
Ja, yeah, genau. War nämlich auch eine Frage nach, ja, ich meine, er hat ja selber unglaublich viel geschrieben. Meinst du, er hätte noch dann Zeit gehabt, um Harry Potter, um die ganzen Bücher zu lesen?
Ja, er ist ja nicht besonders alt geworden, deswegen hätte er sich das echt gut einteilen müssen. Aber
meinst du,
er ich glaube, das hätte ihm gefallen können vielleicht.
Auch.
Weil er hat ja selber ein bisschen in Fantasy-Richtung auch geschrieben.
Ja.
Das hätte schon funktionieren können für
also
ihn.
Zumindest bestimmt der dritte Teil.
Ja.
Vermutlich.
Da bin ich mir sicher.
Meinst du, er hätte seine Skripte auf einem HP Hewlett Packard Drucker ausgedruckt?
Ja. Wahrscheinlich. Weil ich habe gerade bei als mit seinen Schriftzeichen war ich gerade bei Hieroglyphen und Papyrus und das ist ja auch HP.
Ja, stimmt. Ja, Mann.
Ja.
Meinst du?
Seit ich gestern darüber nachgedacht habe, also ich habe im Kopf immer nur noch Hans-Peter jetzt mittlerweile.
Ja, ey,
das haben wir schon mal
Hans-Peter
verkackt.
Lovecraft.
Aber
es war sein deutscher Bruder.
Von dem
es ist wissenschaftlich noch nicht genau erwiesen, aber Dennis und ich sind auf Spuren gestoßen, dass tatsächlich seine Urgroßmutter dann von Deutschland aus ausgewandert ist und die hat Nachfahren gehabt und einer von denen heißt Hans-Peter. Also es gibt da so eine Schwibschwager Cousin-Beziehung. Noch nicht
ja, man,
ganz
man
raus.
Sagt auch, man sagt auch, dass H.P. Lovecraft in den Tavernen, wo er früher zu Gast war, auch schon Hyper Hyper gesungen hat. Bei ihm wahrscheinlich Cosmic Cosmic.
Ah.
Wo, DJ Cosmic gab's, aber der wurde doch in Hyper Hyper erwähnt, oder? Oder Cosmics?
Oh, das war
ich glaube,
ja nicht
gab's
mehr.
Jemanden.
Alter, ich kann mir noch mehr, da habe ich schon seit meinem letzten Hören dieses Songs und heute habe ich so viel versoffene Abende erlebt, ja. Also ich weiß noch, dass er Maruscha grüßt, ja.
Ja.
Und Westbam wahrscheinlich auch
Menge
noch,
dabei.
Aber da hört es dann schon
ja.
auf. Dr. Motte grüßt er wahrscheinlich auch noch, aber das sind jetzt alles nur Mutmaßungen.
Ja, und ich meine, da ist auch Cosmics drin.
Ja, bestimmt. Stimmt. Meinst du, er hätte bei der nächsten Bundestagswahl die humanistische Partei gewählt?
Ja. Ja, wobei das ja auch eine ganz gute Überleitung ist. Er war ja auch ein durchaus etwas kontroverserer Charakter in manchen Texten, was ja immer wieder auch diskutiert wird. Also ich hoffe nicht, dass er die Blauen gewählt hätte, aber...
Oh ja, nee, das vermute nicht.
Wir trauen ihm einfach mal zu, dass er ein aufgeklärter Mensch geworden wäre, wenn er in einer anderen Zeit groß geworden ist.
Ja. Meinst du,
das wäre schon möglich.
Er hätte... tatsächlich irgendwie so was ja, Literaturwissenschaftliches studiert oder eher was Technisches, wie zum Beispiel was an der Hochschule Pforzheim angeboten wird?
Ja.
Ja, vermute ich auch.
Ich, Ja.
Meinst du, wenn er nicht das Leben als Schriftsteller geführt hätte, meinst du, er hätte noch alternativ eine Karriere als Heilpraktiker angestrebt?
Oh, clever. Ich habe gerade gedacht, du kommst jetzt mit Humanpiologe oder so.
Ja, so. Sehr schön. Da kennst du jetzt wieder wunderbar mit.
Böser Pube.
Ja, ich komme aber langsam zum Ende. Es gibt natürlich deutlich mehr noch, aber ich wollte es dann natürlich auch irgendwie bei den Interessanten belassen. Aber ich habe eh die Vermutung, beim Skateboarden kennst du dich besser aus als ich. Ja, zumindest beim Snowboarden, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Aber meinst du, er hätte gerne auch die Halfpipe genommen beim Skateboarden?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe gestern, wo du gerade Skaten sagst, ich habe gestern ein Video gesehen von Gandalf, der durch, ich weiß gar nicht, wo er durchskatet, wahrscheinlich durch Gondor, so die Treppen runter skatet. Wieder mit Deepfake oder so gemacht.
Ja, ja.
Das ist unglaublich. Aber ich fand's lustig. Okay, ich hab's mir angeguckt, ich Idiot.
Den Humor wurde angesprochen. Das ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. So, was habe ich noch? Ach ja, meinst du, er hätte bei Reisen dann eher Vollpension oder Halbpension genommen?
Gott. AI. KI.
Ja, das war's. War's leider. Ja, ich bin erstmal durch mit dämlichen Wortspielen zu Hans-Peter Lovecraft.
Ja, mir fällt auch nichts mehr ein. Und ich habe auch, seitdem ich ihn einmal Liebeshandwerk genannt habe, habe ich jetzt auch einen Ohrwurm davon. Ich kriege so Ohrwürmer von Namen manchmal. Und jetzt habe ich die ganze Zeit Hans-Peter Liebeshandwerk im Kopf, weil das ist irgendwie, geht das so.
Das wäre aber auch ein geiler Pornodarstellername, findest du nicht?
Irgendwie schon, ja. Wer weiß. Mhm. Hans-Peter ist allerdings schon. Ja, hast du mit sexy jetzt so semi was zu tun?
Ja. Er klingt vielleicht so ein bisschen nach Manneskraft. Ich finde das schon passt.
Ja, das stimmt.
Passt zu den 80ern vielleicht. Ja, als noch nicht Dolly Buster am Start war.
Oh ja. Oh, Dolly Buster ist aber auch so ein geiles. Ich glaube, der Name wird auch für immer bekannt sein, irgendwie.
Wie hast du ihn genannt? Hans-Peter Liebes Handwerk?
Handwerk.
Handwerk, ja. Ich fände, das wäre ein guter Partner für Sibylle Rauch gewesen.
Oh ja. Mhm. Das ist aber auch so ein Name, ey.
Oh. Ich glaube, wir schweifen zu sehr ab. Wir wollen den Leuten ja was über H.P. Lovecraft vermitteln. Und da steckst du ja coolerweise deutlich tiefer irgendwie im Thema als Icke. Du hast schon was gelesen von ihm, oder?
Ich habe schon einige von seinen Erzählungen gelesen. Ich habe ein Buch auch gerade neben mir liegen, was so meine liebsten Erzählungen auch beinhaltet. Und ich habe mich, ohne es zu wissen, schon relativ früh fand ich die Filme, die auf seinen Werken basierten, irgendwie reizvoll. Und ich habe auch ein paar Guilty Pleasure Filme, die so aus seiner Feder eigentlich stammen. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Und irgendwann habe ich mich mal damit beschäftigt und habe gemerkt, dass ich diesen Lovecraftian Horror eigentlich extrem geil finde und das ist wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen meine liebste Form von Horror ist. Je nach Facette. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Er hatte ja mehrere Facetten, die er angesprochen und bedient hat. Also er hat ja ein ganz gutes Spektrum gehabt, das er bedient hat. Ja, wie ging es dir da? Hattest du schon Berührungspunkte oder früher oder kam das erst auch durch Filme?
Auch nicht so leider. Hatte in der Recherche dann gesehen, wie viele Filme und auch Kurzfilme auf seinen Werken basieren. Oft ja auch einfach nur irgendwie ein Thema oder den sogenannten Cthulhu oder wie man das auch immer nicht aussprechen darf, das Wort, weil die Menschheit kann es nicht aussprechen.
Ja.
Auf dem Mythos basieren. Auch sehr viele Videospiele, damit hatte ich mich zuletzt nochmal kurz beschäftigt, was es da überhaupt alles auf dem Markt gibt, war dann überrascht, wie viele das sind. Also ein paar offensichtliche wie Call of Cthulhu, was vor ein paar Jahren für die PS4 rauskam. Ich hatte mir mal so ein Weihnachts-Cthulhu-Spiel bei Good Old Games gekauft, ja, das wollte ich unbedingt mal zocken. Aber halt oft auch einfach nur eine Person referenziert wird. Oder die Art, wie er dann eben irgendwelche, ich nenne es mal Monster, kosmischen Monster beschrieben hatte, die dann in seinen Werken teilweise vorkommen, wie die halt aufgegriffen werden. Und da war ich überrascht. Also es gibt ein paar Filme, die ich schon kannte und einen habe ich zumindest heute im Petto. Mhm. Bei ein paar Filmen wusste ich das nicht, da hat es mich nicht gewundert, bei ein paar Filmen hat es mich dann aber auch gewundert. Manchmal sind Enttäuschungen dabei, ja, die Farbe aus dem All war so eine der größeren Enttäuschungen für mich in den letzten Jahren, weil...
Der neue dann wahrscheinlich, ne?
Genau, der neuere. Mhm. Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen des Regisseurs, den ich eigentlich
Paul Stanley? Irgendwas mit Stanley?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Der hat, glaube ich, nur alle paar Jahre einen Film gemacht und der hat einiges...
Ja, genau.
Meines ist derselbe, der auch Mark 13, glaube ich, gemacht hatte.
Richtig.
Ja. Genau, und da waren halt für mich von ihm so ein paar Highlights dabei. Ja, Mark 13 habe ich vor gar nicht so vielen Jahren das erste Mal geguckt und dachte, wow, was ist denn das für ein geiler Film? Und ja, dann Nicolas Cage, wo er eigentlich mal wieder nach hier Mandy so eine leichte Hochzeit wieder erleben durfte. Und die Optik, ja, also die Optik im Film mochte ich, aber inhaltlich war das halt leider absolute Grütze. Naja.
Es ist natürlich nicht Paul Stanley. Paul Stanley ist nämlich, glaube ich, von Kiss. Es ist Richard Stanley.
Richard Stanley. Ja, da klingelt jetzt was. Okay, danke dir. Danke fürs schnelle Nachschlagen. Aber es gibt halt auch ein paar Filme, die ich noch gar nicht kenne, wo ich aber auch nicht erwartet hätte, dass da was auf seinen Geschichten basiert.
Ich kann schon mal sagen, ich habe heute einen schon mitgenommen, den ich noch sehen möchte, weil ich... In einem Episodenfilm, den ich heute bringe, kommt ein Segment vor, was auf einer Geschichte von H.P. Lovecraft basiert. Das wurde 2011 oder so auch nochmal neu verfilmt, aber irgendwie auch in einem spezielleren Style. Kommt bei Letterboxd ganz gut weg und ich habe Bock drauf.
Mhm. Ja, cool. Deswegen, ich bin gespannt.
Ganz gute Sachen. Ich bin ironischerweise auch durch Gaming auf Lovecraft überhaupt gekommen, auf den Namen. Hat gar nichts mit dem Buch oder mit Filmen zu tun. Ich hatte vorher schon Filme gesehen, die auf seinen Werken basieren. Ich wusste das aber nie. Mhm. Denn ich habe, wie viele ja vielleicht aus Folge 2 wissen, habe ich sehr lange World of Warcraft gespielt. Mhm. Und bei World of Warcraft gibt es ein paar sogenannte Raids, größere Dungeons mit vielen großen, fetten Bossen. Und die spielen... Mal mindestens einige davon, weil es ja auch Titanen und sowas da gibt, spielen auch damit, dass die Titanen die großen alten Götter in Schach halten. Und jeder, der sich mit Lovecraft ein bisschen auskennt und auch weiß, was Cthulhu und so ist, bei dem klingelt jetzt was, denn die großen Alten sind ja genau das, heißt kosmische alte Wesen, die in sehr großen Städten, die dem Menschen unbekannt sind oder sehr großen Strukturen leben. Und so gab es da halt auch so der erste Boss von einer großen Raid, der hieß in dem ersten Ding, der hieß Setun. Dann gab es nochmal Yogg-Saron. Und jeder, der diese Lovecraft-Dinger gehört hat, weiß, okay, das sind Adaptionen dieser Namen, die man da eben findet. Und als ich mich da dann mal so ein bisschen näher mit beschäftigt habe und dann irgendwann bin ich dann über Lovecraft gestolpert, dass das halt darauf basiert und habe dann darauf geklickt, dann habe ich mir dieses Buch bestellt, was ich hier gerade in der Hand halte, nämlich das Necronomicon. Und da werden jetzt auch viele, die mit Lovecraft nichts anfangen können, sagen, Moment mal, das habe ich doch schon mal in Tanz der Teufel gehört oder in diversen anderen. Ja, und so bin ich dann über dieses Buch dann auch darauf gekommen, dass es ja viele Filme gibt, die darauf basieren. Es gibt einige Filme, die direkt auf seinen Stories basieren, wie die Sache, viele Dinge, die wir heute bringen. Es gibt aber auch Filme, die einfach dieses Lovecraftsche, diesen Spirit haben. Mhm. Zum Beispiel in den letzten Jahren ganz präsent The Empty Man. Mhm. Oder ich glaube, der hieß den habe ich noch nicht gesehen, ich glaube, der hieß The Relic oder so. Also jeder, der mal so David Bruckner und so diese von den Leuten gesehen hat, der weiß, die haben den Geist, den sie so ein bisschen mittragen. Wo du gerade Mandy sagst, der Regisseur Panos Cosmatos hat auch noch einen anderen Film gemacht und auch ein Segment in diesem Guillermo del Toros Kabinett des Blablabla. Das sind auch ganz klare Lovecraft-Anleihen, wo man es echt erkennen kann. Und jeder, der sich näher mit dem Gesamtthema H.P. Lovecraft und was der geschrieben und erschaffen hat, beschäftigt, findet in echt vielen Filmen was davon wieder. Sei es sowas wie das Necronomicon als Einzelding oder einfach nur diesen Gedanken des Cosmic Horrors oder der alten Wesen. Und ja, da gibt es halt echt eine Menge.
Der hat schon, glaube ich, massiv geprägt, wenn man echt sich das mal auf IMDb oder woanders anguckt, was da auf seinen Geschichten basiert oder was eben inspiriert wurde. Und ich habe das jetzt auch erst im Zuge der bei mir überschaubaren Recherche mitbekommen, wie sehr der halt auch bei vielen immer noch aktuell ist. Also ich habe es jetzt gerade bei den Videospielen dann eben wahrgenommen, wie viel dann in den letzten paar Jahren dann eben auch ja bestimmte Themen einfach von ihm für bestimmte Videospiele übernommen wurden, aber wie viel dann eben auch direkt angespielt wird. Und was für eine große Fangemeinde der auch immer noch hat.
Ja, das ist wirklich schon krass. Und also es ist ähnlich, der lebt noch und ist noch aktueller, aber auch so ein Stephen King, es wird halt, der hat so gute Sachen geschrieben. Oder nehmen wir auch einen Edgar Allan Poe, der ja eine große Inspiration für H.P. Lovecraft war. Mhm. Die haben so geisteskrank gutes Material in dem Bereich Horror und Science Fiction geschrieben. Das wird für immer Popkultur sein.
Mhm.
Da, also, und ich meine, den Langzeittest haben sie ja jetzt nun mal auch schon eigentlich alle bestanden.
Mhm, das stimmt. So. Mir hatte sich
bei Allan Poe ist ja schon lange tot, H.P. Lovecraft auch schon sehr lange tot und Stephen King ja Gott sei Dank noch am Leben und schreibend. Ja. Aber auch der hat ja Sachen geschrieben, die sind schon über 50 Jahre alt und
verrückt,
die werden ja immer noch wieder verfilmt. Also der hat den Langzeittest schon längst bestanden. Ah.
Der Typ ist echt krass.
Ja.
Was ich mich bei H.P. Lovecraft gefragt hatte, das kannst du mir vielleicht beantworten, weil ich ja noch nichts von ihm leider gelesen habe. Ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung auch einfach mal, gibt es für einen nicht so teuren Preis, sein Gesamtwerk gekauft. Also ich werde definitiv mal was lesen. Ich habe ein paar Graphic Novels, von François Boranger illustriert wurden. Dazu will ich aber vielleicht noch separat was sagen. Ich hatte festgestellt, dass es so ein bisschen Ähnlichkeiten bei der Visualisierung, sei es in den Graphic Novels oder in den Filmen halt gab. Oder gibt bestimmte Darstellungen auch in den Videospielen. Also es ist halt schon sehr düster. Ja, wir reden da wirklich von einer sehr düsteren Welt, die er da wahrscheinlich in vielen seiner Geschichten aufzeichnet. Hat er das auch so detailliert dann beschrieben, wie was aussieht, dass man sich das halt umso leichter vorstellen konnte? Oder wie hat er das geschafft?
Also ich würde mal sagen, der beschreibt nicht in diesem hohen Detailgrad, wie es jetzt meinetwegen ein Tolkien tut, wo du dir über drei Seiten erstmal durchlesen kannst, wie bei Bilbo das Wohnzimmer aussieht. Ja. Was ich gut finde, ist gar keine Kritik. H.P. Lovecraft schafft es mit weniger Worten, die aber trotzdem ein so unglaublich präzises Bild in den Kopf zu malen, von den Dingen, die du präzise wahrnehmen sollst. Das heißt, du sollst bei, keine Ahnung, Stadt ohne Namen nehmen wir mal als eine der präsenten Geschichten, die auch die erste hier in diesem Buch ist, was ich habe. Da kommst du halt in die besagte Stadt, wo diese Wesen halt hausen und du hast es im Kopf, wie es aussieht. Du kannst dir diese großen Alten nie vorstellen, das will er aber auch gar nicht. Er will in deinem Kopf ja genau diesen Effekt auslösen, dass du selber überlegen musst, das beschreibt er dir nicht, aber du bist an diesem Ort. Du weißt, wie es da aussieht. Du weißt, wie die Leute sich fühlen, die da sind. Und das macht er, ich will nicht sagen wie kein Zweiter, aber das macht er schon herausragend gut, dass du einen Film in deinem Kopf hast, während du es liest. Und die Geschichten sind ja alle echt nicht lang. Also die gehen ja, wenn ich jetzt hier mal aufklappe in dem Buch, das ist kein langes Buch, so die Stadt ohne Namen hat hier 18 Seiten. Das ist ja nicht viel. Aber trotzdem reicht es für Filme, was er so schreibt. Und das ist schon Wahnsinn. Und es kommt dir bei den Filmen ja auch oft nicht so vor, dass das jetzt sich wie der Hobbit anfühlt. Dass du merkst, okay, hier wurde gestreckt und gedehnt, sondern das passt.
Ja, verstehe. Ist für mich dann natürlich nachvollziehbar, weil ich erinnere mich immer, das ist für mich so das Paradebeispiel, weil das einer der ersteren Audiokommentare war, die ich mir reingezogen hatte zu Alien, dem ersten Alien-Film. Und da dann eben auch bei der ersten Szene, wo es blutig wird, Ridley Scott halt auch gesagt hat, hier hat er bewusst die Kamera dann weggedreht. Also man sieht eine bestimmte Sache nicht, die da passiert, aber alle, man hört es halt vom Geräusch her und er wollte halt bezwecken, dass sich alle Zuschauenden das selber in ihrem Kopf ausmalen, was da passiert, weil das ist der viel größere Grusel, als dass ich das hier explizit zeigen muss. Also es klingt für mich so, dass eben Lovecraft auch anscheinend bei seinen Geschichten diesen Weg gewählt hatte. Ja, die Leute dazu animieren, die Lesenden zu animieren, sich da selber weiter was auszumalen, wie es aussieht.
Ja, und ich, Ridley Scott ist ja ein gutes Stichwort. Ridley Scott hat sich ja, also der kann mir nicht sagen, dass er es nicht wusste, aber Prometheus ist ein Lovecraft-Film.
Ah ja, ja.
Prometheus ist theoretisch in abgewandelter Form mit einem integrierten Alien, Berge des Wahnsinns.
Ja, verstehe. Ich musste auch irgendwie, als ich dann bestimmte Sachen mir angeguckt habe, auch irgendwie musste ich den Vergleich mal zu Hans-Rüdi Giger ziehen, der, klar, das ganze Produktionsdesign und so weiter gemacht hatte für die Alien-Filme und noch viel mehr. Und das war ja so ausschlaggebend für die Optik. Und irgendwie, also auch mit seiner sehr düsteren Kreativität. Ja, musste ich irgendwie unweigerlich auch dran denken, als ich mich mit Hans-Peter Lovecraft beschäftigt hatte.
Ja, guck mal, die teilen sich ja auch quasi ihren Doppelvornamen. Und ich glaube auch, dass der andere Hans, das ist voll geil, dass wir den jetzt auch einfach Hans nennen. Der heißt ja gar nicht Hans.
Schön eingedeutscht. Er hat übrigens einen Urlaub auf Mallorca gemacht, das ist auch bekannt.
Ja. Also ich kann, also wenn man sich jetzt jemanden hätte aussuchen können, der visualisieren soll, was Lovecraft zeigen will, dann wäre es Hans-Rüdi Giger geworden. Weil der auch, also das Biomechanische lassen wir mal außen vor, aber ja, der hat ja auch ähnlich angefangen.
Ja.
Kann man so sagen. Also weil Hans Rudolf Giger hat ganz am Anfang auch Sachen gezeichnet wie The Cthulhu News.
Ah, okay.
Ja. Da hat also in der Untergrundzeitung, da hat er ein bisschen was gezeichnet. Also er für diese Zeitschrift, also er hat auch durchaus Schnittmengen mit Hans-Peter Liebes Handwerk gehabt. Deswegen.
Okay, ganz klar.
Da ist ziemlich viel reingeflossen.
Ja, geil. Also ich werde definitiv was von ihm lesen. Ich kannte halt nur die ersten beiden Bände. Es gibt so eine Graphic Novel-Reihe, wo eben besagter François Béranger, ein französischer Covergestalter und Zeichner, der auch schon Cover für Filme und Computerspiele wie Harry Potter und so weiter und Schön und, das Biest gemacht hatte, der hat eben dann auch die Erzählungen von Lovecraft oder Teile von Erzählungen von Lovecraft dann einfach handgezeichnet umgewandelt mit einer kleinen Graphic Novel Erzählung, also der Geschichte, die Lovecraft aber schreibt. Die finde ich halt visuell total geil. Das sind extrem unformatige Bücher, wo eben viel Platz geschaffen wurde für diese Zeichnung. Mir fehlen dann noch zwei Bände, also gutes Futter für Geburtstagsgeschenke dann noch im Oktober. Drei habe ich. Ich finde die wirklich ziemlich geil gezeichnet.
Ja, das Einzige, was du vielleicht nur als Problem hast, dass du dann schon ein Bild im Kopf hast.
Das stimmt. Da stimme ich dir zu. Ja.
Weil das war für mich halt wirklich das Meisterhafte, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dass ich gar keine, also ich hatte gar keine Verbildlichung von dem, was er mir zeigen will. Und ich habe es im Kopf, wie es aussehen sollte.
Ja.
Deswegen hätten es bei mir zukünftige Lovecraft-Verfilmungen, die sich näher am Werk orientieren wollen, wie Guillermo del Toro möchte ja gerne Berge des Wahnsinns seit 100.000 Jahren verfilmen. Das hat ja Prometheus ein bisschen zerschossen, weil danach hat das Studio den Geldhahn zugedreht erstmal. Es hätte es schwer, das zu visualisieren. Sagen wir es mal so. Und ich würde mir wünschen, dass er vor allem die großen Alten nicht visualisiert. Jeder, der Hellboy, ich glaube, es ist Hellboy 2. In Hellboy 2 kommt am Ende ja Cthulhu vor. Ich meine, es ist Hellboy 2, als am Ende der Himmel aufreißt und da dieses Tentakelvieh rauskommt. Ich würde es nicht machen. Es wäre, glaube ich, ein größerer Gefallen, wenn man es so lassen würde, wie man es sich in seiner Vorstellung bildet und da so ein bisschen, wie eben bei Alien, wie du gerade erzählt hast, das einfach wegdreht.
Ach, ich bin echt so gespannt, wie du dann eben einen der beiden Filme, die du bringst, findest. Weil deswegen hatte ich die Frage nach der Optik und der Beschreibung durch ihn möglicherweise in Büchern gestellt, weil für mich gab es halt immer wieder Übereinstimmung zwischen dem einen Film und dann eben den Zeichnungen von dem François Béranger.
Ja.
Aber ja, ist natürlich ein Argument, erstmal vielleicht zu lesen und sich die eigenen Bilder im Kopf ausmalen zu lassen.
Ja, und da sind definitiv ein paar dabei, die, glaube ich, gut funktionieren, um die Fantasie anzuregen, weil das ist ja auch was, was einem heute leider manchmal ein bisschen abgeht,
ja,
dass man diese Fantasie nicht mehr hat, weil man einfach alles mit allem zugeschossen wird. Ja, genau. Aber ich würde mal ein wenig zu Hans-Peter erzählen. Hans-Peter, der eigentlich Howard Phillips Lovecraft heißt, 1890 geboren, in Rhode Island. Und ist, habe ich ja eben schon gesagt, gar nicht mal so alt geworden, nämlich nur 47 Jahre, ist 1937 schon verstorben. Und er war zu seinen Lebzeiten, wie es vielen, vor allem Malern auch oft so geht, mit seinen Werken überhaupt nicht erfolgreich. Er hatte auch ein bisschen familiär gar nicht mal so leichten Start ins Leben. Sein Vater ist relativ früh gestorben. Der hatte auch psychische Probleme und ist aus dann gesundheitlichen Gründen vermutlich, man weiß das nicht so genau, weil es ist halt noch 19. Jahrhundert, könnte eine Syphiliserkrankung gewesen sein, dass er dadurch neurologische Probleme bekommen hat und deshalb verstorben ist.
Genau, das ist auch, ich hatte mir eine Hälfte von einem Podcast angehört, wo viele Leute über H.P. Lovecraft und sein Werk quatschen. Das ist als Bonusmaterial auf der Scheibe von Bride of Reanimator drauf. Und da wird es eben auch nochmal erwähnt, dass es einige Indizien dafür gibt, dass es höchstwahrscheinlich eben eine Syphilis-Erkrankung war.
Ja, also er soll wohl eine gehabt haben, die sich dann halt aufs Gehirn ausgewirkt hat und daran könnte er verstorben sein. Ja. Sie haben halt eine Lähmung als Todesursache diagnostiziert, aber ja gut, wir sind hier noch in den Kinderschuhen der Medizin.
Ja, Mann.
Da war man nicht so weit. Er ist dann halt bei seiner Mutter und seinem Großvater und zwei Tanten groß geworden, also auch jetzt nicht wirklich ein stetes Umfeld gehabt. Hatte aber schon immer so eine leichte Affinität zur Literatur, hat gerne Gedichte auswendig gelernt. Und sein Großvater hat ihn da auch irgendwie unterstützt, weil er ihm auch gerne mal Literatur vorgelegt hat, die eben ein wenig fantastischer war, wie Geschichten aus Tausend und einer Nacht oder die Odyssee oder sowas. Das gab es als Kinderausgaben, das hat er ihm dann gerne zum Lesen gegeben. Und auch hat der Großvater ihm so ein bisschen eigene, selbst erfundene Horrorgeschichten erzählt, so Campfire-Stories quasi, was ich irgendwie echt süß finde. Also sein Großvater war da ein großer Einfluss für ihn. Und ja, seine Mutter hatte auch so leichte psychische Probleme, auch da Diagnostik. Naja, man weiß das nicht. Aber das vermutet man, dass sie auch psychische Probleme hat. Und die hat er dann halt auch mit Eintritt in die Schule ein wenig entwickelt, sodass er auch nur sporadisch den Unterricht besucht hatte und häufig wegen aggressivem Verhalten aufgefallen ist und hat sich dann halt komplett zurückgezogen und hat in der Zeit sehr viel gelesen und auch sehr viel Wissenschaftliches gelesen, was so in Chemie und Astronomie vor allen Dingen reinging. Und ich würde sagen, dass das war für ihn eine sehr prägende Zeit, so von 8 bis 13 Jahren, als er sich dann so zurückgezogen hat in das Lesen und ganz viel in diese Bereiche sich entwickelt hat, weil gerade Astronomie merkt man in seinem Werk schon, dass er da durchaus Einflüsse mit reingebracht hat. Ja. Und danach, als er dann aus der Schule raus war, hat er ganz viel für so Amateurjournalistik-Sachen gemacht, hat auch für Pulp-Magazine geschrieben und das war halt auch so sein, kurz gesagt, so sein großes. So ist sein Lebenswerk entstanden. Er hat halt für kleine Magazine Geschichten geschrieben, auch Gedichte geschrieben. Ja, und hatte da halt, hat sich vor allen Dingen so mit Essays, Erzählungen und lyrischen Werken quasi Geld reingeholt. Nicht viel, weil, wie ich eben schon gesagt habe, er ist damit, weiß Gott, nicht reich geworden. Hatte auch viele Brieffreunde. Von diesen Briefen sind auch welche veröffentlicht worden. Und da war zum Beispiel auch Robert Bloch dabei, der Autor von Psycho ist. Also er hatte auch befreundete Autoren, die dann durchaus gar nicht mal so unbekannte Sachen geschrieben haben. Zum Beispiel auch noch den Autoren von Conan. Also Ne? Das war schon eine Untergrundklasse, die durchaus ein gutes Werk hinterlassen hat.
Wahrscheinlich Conan der Barbar, nicht Detektiv Conan, oder?
Nee, genau.
Der Barbar.
Wurde witzigerweise auch im Weird Tales Magazin veröffentlicht, die Story, sowie auch viele von Lovecrafts Werken. Mhm. Ja, und als er dann 31 war, ist dann, ich glaube 31, ist dann seine Mutter auch noch, als er 29 war, genau, ist seine Mutter in die Psychiatrie gekommen. Das war für ihn auch nochmal so ein großer Einschnitt. Die ist dann auch kurze Zeit später verstorben. Und ab da kann man auch sagen, hat sich sein Werk erst so richtig entfaltet. Da ist er dann, also wenn man das mal so guckt, das war so 1921, 1920, ab da ist eine ganze Menge passiert. Die ist 1919 in die Psychiatrie gekommen, ab da geht es dann halt so richtig los, auch mit den Sachen, die man dann eben kennt. Und eine seiner ersten Geschichten, die auch schon verfilmt wurden, ist Dagon von 1917, den habe ich mal bei den Banausen gebracht. Davor gab es noch Der Alchemist von 1908. Und dazwischen waren aber erstmal 9 Jahre Pause.
Das ist geil. Ich schaffe es ja leider nicht, im Gegensatz zu dir, mir alles von den Banausen reinzuziehen, was es da so gibt. Und hör mir dann aber gezielt irgendwelche Rezensionen an. Das ist gut, die interessieren mich. Werde ich mir von dir die Rezensionen reinziehen. Nachdem ich nämlich auch erst vor kurzem festgestellt habe, auch da gibt es eine Videospielumsetzung.
Ja, genau.
Halt mir jetzt sogar das gekauft.
Wenn man die anderen Bewertungen so sieht, ist das wohl ein Guilty Pleasure-Film von mir.
Sehr schön.
Ich mag den nämlich wirklich sehr. Cool. Ich finde den sehr gelungen in seiner Umsetzung.
Ich glaube, der ist auch gar nicht, was waren das, Anfang 2000er oder so, kann das sein? Habe ich mir das falsch gemerkt?
Der ist gar nicht mal so alt, ja. Ich hätte jetzt Ende 90er gesagt, aber also ganz, ganz weit weg davon kann das nicht sein. Oder 2001 ist er.
Ja, 2001, alles klar.
Ist ja Stuart Gordon, also
den haben wir heute.
Wenn man einen Regisseur mit Lovecraft-Verfilmungen verknüpfen möchte, dann ist es Stuart Gordon. Der hat wirklich eine Menge dazu gemacht. Und wenn es nicht direkt ist, dann ist es immerhin inspiriert. Ja, und leider gibt es vor allem aus dem Frühwerk von Lovecraft auch noch einige Sachen, die vor 1918 entstanden sind, die auch gar nicht mehr verfügbar sind. Die sind quasi verloren gegangen. Das sind vor allem Sachen, die er um die Jahrhundertwende geschrieben hat. Die sind dann leider häufiger mal abhanden gekommen.
Das ist so krass, ey.
Ja, das ist wirklich, wirklich traurig.
Ja.
Muss man leider sagen.
Die große Vermutung habe, dass es trotz Internet, Archive oder Wayback Machine oder was es auch alles da gibt, dass es auch irgendwelche Internetgeschichten gibt, die einfach weg sind. Ja.
Ja.
Foren, gut, ich will es jetzt gar nicht vergleichen. Foren, wo aber auch viel Wissenstransfer stattgefunden hat, einfach über die Jahre weg.
Ja, gerade aber auch Fanfiction, ne?
Bitte?
Wenn man so an Fanfiction denkt.
Absolut.
Das ist ja auch, da sind ja auch echt manchmal großartige Sachen entstanden.
Ja.
Ja, und in seinen letzten Lebensjahren, seines nicht sehr langen Lebens leider, hat er dann aber auch noch obendrein, also er hat da schon ziemlich wahrscheinlich seine bekanntesten Werke auch einige geschrieben, der Fall Charles Dexter Ward zum Beispiel oder halt eben Berge des Wahnsinns. Hat aber auch als Ghostwriter noch gearbeitet, zum Beispiel für Harry Houdini.
Ach, den Zauberer.
Ja, genau.
Okay.
Der war Entfesselungskünstler und der hat auch ein bisschen geschrieben und für den hat er auch etwas verfasst. Ich glaube aber nur eine Sache, das war Gefangen bei den Pharaonen unter den Pyramiden. Ich glaube, die habe ich auch gelesen. man merkt es sofort. Also der hat einen sehr prägnanten Schreibstil, den kann man ganz schlecht verhehlen irgendwie. Das ist so wie eine Handschrift von einem Regisseur, das sieht man, das liest man raus, dass es er es ist. Ja. Er ist dann 1937 an Darmkrebs verstorben. Ja, hat uns eine ganze, ganze Menge an Werken hinterlassen. Hat aber auch, das muss man auch erwähnen, leider nicht nur positive Dinge hinterlassen, denn es gibt auch eine ganze Reihe an Briefen, wo er sich vor allem zu mit seinem Standpunkt zur Rassentrennung und Ausprägung von Krankheiten bei der afroamerikanischen Bevölkerung oder Sklavenbefreiung geäußert hat. Und ja, das sind ganz, ganz schwierige Standpunkte.
Gut zu wissen. Das habe ich leider noch gar nicht mitbekommen. Das heißt, hier müsste man auch wieder am besten das Werk vom Künstler dann trennen, auch wenn man es vielleicht in den damaligen gesellschaftlichen Kontext stellt, die Person, aber ja, okay, gut zu wissen.
Ja, also er hat sich da vor allem, was man so vermutet und weiß, sich so an der Haltung, die recht weit zurückreichte, aber da waren halt auch Voltaire und Thomas Jefferson und so dabei. Das war so ein Schwung, der hat sich so knapp über 100 Jahre durchgezogen. Da waren einige schwierige Dinge dabei, vor allen Dingen Briefe, in denen das unmissverständlich rauskommt. Ja, das darf man nicht rauslassen aus dem Ganzen. Ja. Und er hat auch mal ganz spannende Sachen, schwierige Sachen zu Adolf Hitler gesagt. Ja,
also, er hat gesagt, ich weiß, dass er ein positives Licht drücken würde, oder?
Ja, er hat gesagt, ich weiß, dass er ein Clown ist, aber bei Gott, ich mag den Burschen.
Ach so, Gott, alter Schwede. Ja, ja. Der hat ja viel Düsterheit.
Ich meine, das war 1933, ne?
Ja.
Da wusste man noch nicht ganz so genau, wo. Er hat das auch später eingerückt, dass er gesagt hat, er hätte da etwas emotional die Fakten ignoriert und etwas unreif gesprochen. Aber naja, gut. Gesagt ist gesagt. Ja, und mit diesem Mann, wo wir dann jetzt von den Aussagen natürlich distanzieren, aber da betrachten wir jetzt das Werk. Und das ist ein spannendes. Ich sehe gerade auch noch einen Teil, wo es direkt auf Hans Rüdi Giger rübergeht. Denn sein Bildband heißt ja auch Necronomicon. Und hat auch der hat gesagt, dass er sich für die Kulissen und Sets und Monster bei Alien von Lovecraft hat inspirieren lassen.
Also guck, doch, da haben wir es so ja direkt. Eindeutig.
Ja. Haben wir es ja direkt da.
Ja, ey, ich meine, es liegt auch so nah. Irgendwie. Ja. Aber er hat ja auch seine eigenen Zente da reingebracht. Ja, ganz klar, muss man auch sagen.
Ja, vor allem diesen maschinenhaften Einfluss, diese Mechanik. Das kann er nicht von Lovecraft haben, weil das gab es damals einfach noch nicht. Ja. Also das muss auf jeden Fall eine eigene Idee oder eine andere Inspiration sein als das. Und ja, Lovecraft hat sehr, sehr viele Menschen danach noch in seinen Bann gezogen. Berühmt gemacht wurde sein Werk dann vor allem von einem engen Freund von ihm, der nach seinem Tod noch seine Geschichten weiter veröffentlicht hat. Das war August Derleth, der war auch Autor von Horrorgeschichten und vor allen Dingen Verleger. Und der hat halt seine Geschichten noch weiter gepusht und gerade den Cthulhu-Mythos noch weiter genährt. Und ja, ich würde sagen, das ist zur Popkultur und zu einem Kult-Following geworden. Denn ich glaube, das hat generationenüberspannend schon viele Menschen beeinflusst und berührt in irgendeiner Facette und wird ja auch adaptiert und gefeiert. Ja, ist schon verrückt. Und all das hat er leider nicht mehr mitbekommen. Ja, und wir gucken uns heute vier seiner Werke an. Ich kenne eine ganze Menge. Wie war das bei dir da? Hast du schon viel gesehen oder?
Ging so. In der Recherche habe ich gesehen, wie ich eingangs meinte, ein paar Filme, da wusste ich, dass es auf seinen Geschichten basiert. Da kannte ich vorher schon Reanimator und Bride of Reanimator. Den dritten, der auch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat, Beyond Reanimator, den kenne ich bis heute noch nicht.
Bin ich auch nicht.
Skeptisch, du auch noch nicht, okay.
Aber ich habe ihn auf DVD. Also ich werde ihn immer noch.
Ah, okay. Ja, ich habe ihn nicht in der Sammlung, aber ich hatte dann, da war ich schon mit Nathalie zusammen, die haben wir nämlich zusammen geguckt irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Die fand die auch gut, mochte die beiden Filme sehr. Einen der beiden bringen wir heute auch. Und ansonsten war es echt überschaubar hier, über dem Jenseits. Was war denn das? Flutschi, glaube ich? Nee, nicht Flutschi, ja. Quatsch. Doch.
Doch, doch.
Ja.
The Beyond.
Den kenne ich noch nicht. Den zweiten Film, also den ich jetzt heute hier zuerst bringe, den kannte ich vorher auch noch nicht. Ja, also wirklich relativ wenig. Wenn dann halt Filme, wo es Aspekte gibt, wie eben Tanz der Teufel und so weiter, ja, wo dann das Buch Necronomicon aufgegriffen wird als Thema, als Gegenstand. Ja, ich habe aber auch nicht alles durchdrungen, ja, was jetzt irgendwie in seiner Filmografie drin steht als Referenz zu Verfilmungen bei ihm. Ja. Insgesamt aber eher dünn bei mir bisher.
Ja, also es gibt ja auch einige Sachen, die man, zum Beispiel Evil Dead, habe ich ja eben schon erwähnt, ist basiert lose oder nicht nur lose, bisschen konkreter auf der falsche als Dexter Ward, aber es gibt ja auch zum Beispiel sowas noch wie Die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter.
Oh ja, stimmt, den kenne ich auch.
Das ist nicht offiziell verfilmt, aber es hat echt eine Menge Motive daraus. So, und allein der Titel ist ja eine Adaption von Mountains of Madness, und der heißt ja In the Mouth of Madness. So, ja. Und jeder, der Stuart Gordons Filmografie durchgeackert hat, der hat eine ganze Menge gesehen. Da gab es ja einiges und ich glaube ich, von Stuart Gordon hatte ich irgendwann mal den Antrieb, ich wollte alles sehen.
Ah, okay. Ja.
Und dann habe ich das mal versucht. Hab's nicht geschafft, aber
ja
bin dabei.
Ich hatte zur Recherche dann von meinem ersten Film, den ich wahrscheinlich jetzt als Übergang gleich bringen werde, dann auch recherchiert, was der so gemacht hatte und war dann auch überrascht, ja, dass es dann doch einige gab, die ich schon mal gesehen habe von ihm. Ja, Dolls kenne ich noch nicht. Das ist ja auch einer der bekannteren von ihm. Mhm. Reanimator war ja sein Kinofilmdebüt. Ein Jahr davor hat er nur einen Fernsehfilm bisher gemacht. Aber ich kenne Robot Jocks, den ich auch sehr mag. Ich kenne Fortress, die Festung mit Christopher Lambert, den ich damals als Jugendlicher auch mochte. Ich habe ihn seitdem habe ich mich nicht mehr herangetraut.
Würde ich auch nicht machen.
Bitte?
Würde ich auch nicht machen, aber nein, der ist immer noch witzig irgendwie, der hat so einen Trash-Charme.
Ja, der hat damals irgendwie auf seine Art funktioniert. Die Optik war halt dann. Also an Stuart Gordon und ich hatte dann auch, also Reanimator habe ich mir auch nochmal angeguckt in Vorbereitung auf Bride of Reanimator. Und der hat schon so eine Handschrift als Regisseur, die ich irgendwie wiedererkenne. Und die mag ich. Also der hat, glaube ich, mit ziemlich wenig Budget, bei den Filmen, mit denen ich mich jetzt beschäftigt hatte, mit ziemlich viel wenig Budget, hat der schon auch irgendwie was herzaubern können, was ich auch heute immer noch durchaus guckbar finde. Und mag einfach das, was er dann da umgesetzt hatte, gerade auch mit praktischen Effekten.
Ja. Auf jeden Fall, er hat mit Castle Freak, hat er ja auch noch einen Film gemacht, der auf Lovecraft basiert.
Ah ja, den kenne ich nicht. Wie ist der?
Das ist zwar sehr frei adaptiert, ich fand den nicht so geil. Das Cover ist das Beste daran, also wenn du das Cover mal anguckst, hast sofort Bock. Mhm. War auch damals indiziert, deswegen hatte der irgendwie so einen Reiz. Ich habe den jetzt vor 2-3 Jahren nochmal gesehen, ich fand den nicht so dolle.
Okay.
Könnte besser sein. Aber es gibt halt so ein paar Leute wie halt Stuart Gordon. Auch ein Dan O'Bannon als Drehbuchautor hat sehr viel. Der hat ja auch Evil Dead gemacht. Hat ja auch bei Alien, glaube ich, mitgeschrieben, ne?
Ja, genau.
Ja, also der hat viele Einflüsse da reingebracht, hat auch Regie geführt bei manchen Sachen. Der ist halt als großer Wertschätzer genannt. Und auch ein John Carpenter hat sich bei Lovecraft sehr viel angeschaut.
Ja. Also die Monstergebung bei The Thing zum Beispiel, ja, das hat mich dann eben auch an diesen Film, den ich jetzt hier bringe, mit erinnert.
Ja. Und ich habe noch einiges damals bei Masters of Horror, das war ja so eine Anthology-Reihe, wo viele große Regisseure im Horrorbereich was beigesteuert haben. Da war auch einiges von Lovecraft dabei. Da war auf jeden Fall Das mit der Hexe, der Dreams in the Witch House war auf jeden Fall dabei, aber ich weiß nicht, ob noch mehr. Und was man ja auch in den letzten Jahren noch prägnant nehmen kann, ist Underwater. Der Film mit hier Kristen Stewart von William Eubank. Das war ja auch ein Lovecraft-Ding, nur unter Wasser.
Den kenne ich noch gar nicht.
War auch spannend zu sehen. Und halt jetzt Del Toro's Cabinet of Curiosities hieß es, genau. Da gab es gleich mehrere Folgen, die auf Lovecraft basieren. Einmal Pigman's Model, auch nochmal Dreams in the Witch House. Also da waren dann schon wieder ein paar drin. Und auch die von Panos Cosmatos, die da drin war, war definitiv auch Lovecraft beeinflusst. Nicht direkt adaptiert, aber
ja.
Ja, und so gibt es immer wieder große Menschen, die das adaptieren, aber ich finde es fast immer gut. Ja, du startest ja heute, die Überleitung war ja schon da, mit dem, der wahrscheinlich am meisten Lovecraft verfilmt hat.
Ja, wobei ich dich erstmal fragen will, ob du folgende Filme kennst. Kennst du Robert Holocaust?
Nee, aber klingt geil.
Kennst du die Blutsauger von Manhattan?
Nein, klingt aber auch geil.
Kennst du Galactic Gigolo mit dem Untertitel Gemüse aus dem All?
Das sagt mir irgendwas.
Okay.
Das ist das nicht was von Charles Band?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dass die nämlich alle von dem gleichen Produktionsstudio namens Empire Pictures kommen. Und ja, mir ging es auch
Charles
so.
Band.
Beim Lesen dieser Titel und dieser kleinen Motivbilder auf IMDb dachte ich, oh, das ist schon auch vielleicht mal eine eigene Folge wert, weil die nämlich hier auch hinter diesem Film stehen, den ich bringe. From Beyond. Oder im Deutschen noch zusätzlich mit Aliens des Grauens, ja, betitelt.
Gottes Willen, ey.
Basiert auf einer Kurzgeschichte von Lovecraft namens From Beyond. Ja, also eins zu eins der Titel übernommen. Im Deutschen wurde es übersetzt mit Vom Jenseits. Und das ist eine Kurzgeschichte, die gerade mal 7 Seiten lang ist und daraus dann dieser Film gezaubert wurde. Und ich will nochmal ganz kurz zu Empire Pictures was sagen, weil ich mir sicher bin, dass du nämlich andere Filme von dem Studio kennst. Und zwar haben die nämlich eben Reanimator produziert. Die haben Troll produziert. Die haben Puppet Master gemacht. Dolls hat man schon kurz erwähnt. Ghoulies und Robot Jocks. Also da gab es immer wieder auch die Querverbindung zu Stuart Gordon. Aber das ist ein anscheinend schönes, trashiges, aus den 80ern repräsentatives Produktionsstudio, die auch dann nur in diesem Jahrzehnt so wirklich aktiv waren.
Soll ich dir was Witziges sagen?
Bitte.
Wir haben die in unserem Ideenpool. Denn als Empire geschlossen wurde von Charles Band, hat er im selben Jahr Full Moon Pictures gegründet. Und die haben wir im Ideenpool.
Ist ja lustig. Okay, da schließt sich jetzt ein kleiner Kreis. Wunderbar.
Ja, und da hat er diese Demonic Toys und diese ganze Scheiße gemacht.
Ja, From Beyond, hast du da zufällig diese Kurzgeschichte gelesen? Kennst du die?
Wahrscheinlich ja.
Okay.
Ich hatte so eine Phase, da habe ich Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und Mark Twain und gelesen. Da habe ich durcheinander sau viele von diesen Kurzgeschichten mir reingeballert in so dünneren Büchern, die ich allesamt noch, fast noch alle besitze.
Mhm.
Und ich glaube, ja.
Mhm. Ja, auf jeden Fall hat der Film schon auch für mich jetzt einen Anreiz geboten, mir auch nachträglich noch die Kurzgeschichte anzugucken. Ich bin mir ziemlich sicher, du kanntest den Film schon vorher, oder?
Ich kannte den schon vorher, ja.
Ich kenne ja mittlerweile Dennis' Filmgeschmack sehr gut und manchmal gucke ich ja dann auch auf Letterboxd nach und sehe dann, was er da so gelockt hatte. Bei dem war ich mir auch sehr, sehr sicher, dass er den schon kannte. Für mich, wie gesagt, eine Erstsichtung. Hat aber meinen Spaß dabei, weil inhaltlich geht es erstmal am Anfang um ein Wissenschaftlerteam, was aus einem Physikstudenten namens Crawford Tillinghast und einem Dr. Edward Pretorius besteht. Und die experimentieren mit einem sogenannten Resonator. Das könnt ihr bildlich vorstellen, dass es überdimensionierte Stimmgabeln sind, so sieht es jedenfalls aus, montiert an einem Gerät. Dieses Gerät befindet sich auf dem Dachboden. Der Dachboden befindet sich in einem Haus, was so ein bisschen optisch eher abseits gelegen ist, so typische Horrorfilm-Optik dann, ja, großes, altes Haus. Und die verfolgen den Ansatz, dass sie mit den Frequenzen, die dieser sogenannte Resonator erzeugen soll, die Zirbeldrüse im Gehirn anregen soll. Weil eben Dr. Pretorius vermutet, dass sich dort dann noch ein in der Menschheitsgeschichte zurückentwickelndes oder verborgenes Sinnesorgan befindet, ja, was sich dann durch diesen Resonator wieder entwickelt und zum Vorschein kommt. Und dieses Sinnesorgan soll nämlich eben dabei helfen, dass verborgene psychische Kräfte wahrgenommen werden können. Also, ja, hehres Menschenziel, was die beiden da verfolgen. Experiment geht natürlich irgendwie schief. Was heißt schief? Eigentlich ist es erfolgreich, weil es wird nämlich ein Tor zu so einer unbekannten Paralleldimension aufgemacht. Und hier kommen wir nämlich jetzt in Berührung gleich mit dem Liebeshandwerkschen Universum. Ja, dass es hier auch um kosmische Einflüsse und irgendwelche komischen Monster oder Wesen geht, die dann auch den Zugang zur Welt suchen und dann durch dieses geöffnete Portal tatsächlich auch jetzt hier was eindringt. Ist leider so fortgeschritten, dass Pretorius schon irgendwie komplett durchdreht, ihm dann der Kopf abgebissen wird von einem Wesen, was sich da eben Zugang verschafft hat zur Welt auf diesem Dachboden. Und Tillinghast dann sich eine Axt krallt und ja, einfach das Gerät demoliert. So, aber das Portal wurde ja schon mal geöffnet. Natürlich, weil da jemand vermeintlich gestorben ist, gibt es natürlich Ermittlungen und Crawford kommt auch erstmal in die Irrenanstalt. Ist halt Tatverdächtiger Nummer 1, weil er da eben mit einer Axt auch hantiert hatte, weil es jemanden Toten gibt und niemand ihm natürlich diese Geschichten abnimmt, dass es irgendwelche komischen kosmischen Wesen gab, die durch ein Portal jetzt in die Welt gelangt sind und eben Dr. Pretorius auf dem Gewissen haben. Ja, und es sicherlich auch keine Parallelwelt gibt, wo solche Wesen dann irgendwie existieren. Aber es gibt eben die in dieser Irrenanstalt zuständige Ärztin, Dr. Catherine McMichaels. Den Namen finde ich auch ziemlich geil.
Ich finde Dr. Pretorius auch geil, weil das ist ja auch der Doktor in Die Braut von Frankenstein.
Ah,
oder Frankensteins
ja,
Braut.
Alles klar.
Und es gibt aus den 50ern oder 60ern noch einen Film, wo ich leider immer dran denken muss. Ich glaube, mit Kurt Götz, der heißt Dr. Pretorius, Frauenarzt.
Unpassend.
Ja, irgendwie schon in dem Zusammenhang. Wobei, auch hier wird ja ein bisschen, gibt ja auch sexuelle Energie.
Ja, stimmt. Genau, dazu komme ich gleich noch, also ansatzweise. Diese zuständige Ärztin, Catherine, stellt halt bei einer Ultraschall, das ist so lustig. Ja, ich hab mir die deutsche Synchro angeguckt. Ich gestehe, ja, ich weiß nicht, wie es im Original ist. Im Ultraschall fest, ey, der Typ liegt in der Mammografie. Ja.
Ja.
Egal, sei es drum. Es stellt sie halt bei dieser Untersuchung fest, dass eben tatsächlich Tillinghasts, also Crawfords, Zirbeldrüse vergrößert ist. Ja, also das Experiment war dann eben doch erfolgreich, nicht nur eben Portal, was ungewollt war, sondern Zirbeldrüse, ja, angeregt. Und die will halt das weiter untersuchen, weil, naja, irgendwas scheint ja dann doch an seiner Geschichte dran zu sein. Und kriegt halt die Auflage, das dann zu machen, aber die Auflage ist, sie kriegt halt einen Polizisten namens Buford Brownlee, Spitzname Baba, an die Seite gestellt, der früher mal Footballer war, dementsprechend groß ist, nach ziemlich viel Kraft aussieht und naja, seine Waffe auch immer offen trägt. Willkommen in den USA.
Oh ja.
Tillinghast ist erstmal skeptisch, weil er ja mitbekommen hat, was sich da geöffnet hat. Aber natürlich hat er ein Interesse, auch seine Unschuld an dem Tod von Pretorius irgendwie offen zu legen. Also kehren die drei in dieser Konstellation dann zu dem Haus, zum Horrorhaus zurück und starten dann die Maschine. Also vor allem Catherine McMichaels hat ein großes Interesse einfach daran, die Maschine zu starten, weil sie ist ja noch nicht, sie hat das, ja, sie ist halt zwiegespalten zwischen, stimmt das, was mir der Typ erzählt hat und kann ich seine Unschuld beweisen oder eben nicht? Und was liegt da näher, als einfach mal selber die Maschine zu starten? Und ja, so wird das Portal natürlich wieder geöffnet. Und bei der Betätigung merkt sie halt, aber auch Crawford, dass da auch eine sexuelle Anregung durch diesen Resonator stattfindet und die beiden sich zwischendurch auch mal abschlabbern. Und sie dann auch später, ja, sich dazu veranlasst fühlt, das nochmal aufleben zu lassen. Und eigentlich war was anderes abgestimmt, dann doch den Resonator abzuschalten. Und hier kommt nämlich auch, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber Pretorius ist doch nicht tot. Und das ist das im deutschen Titel, so jetzt die Alien des Grauens, der hier nämlich mutiert erscheint und es natürlich darauf abgesehen hat, hier weiter auf der Erde zu walten, zu schalten und so weiter. Und das Ganze ist halt sehr schön schleimig, teilweise blutig, mit wunderbaren Special Effects versehen, mit wunderbaren praktischen Effekten versehen. Und durch die vom Regisseur Stuart Gordon gewollten 85 Minuten kam ich da bei dieser Geschichte echt wunderbar durch. Der Film hatte nämlich mal ursprünglich eine Länge von 81 Minuten. Nachdem das Studio Reanimator nicht vorab der MPAA, also der Motion Picture Association, damals of America, deswegen MPAA, heute nur noch MPA, vorgelegt hatte, haben sie das hier bei dem Film anders gehandhabt und dann musste doch leider die Schere angelegt werden. Und für eine Kinoauswertung dann leider gekürzt werden. Aber Stuart Gordon hatte sich dann zum Glück irgendwann auch einen ganz guten in Fankreisen Namen gemacht und dann auch die Möglichkeit, seine Wunschfassung später an den Start zu bringen mit dem Director's Cut, der auch so die übliche Fassung mittlerweile ist. Ja, also wenn man den Film irgendwo kauft, dann ist der Director's Cut drauf mit seinen 85 Minuten Lauflänge. Da sieht man halt nochmal ein bisschen mehr blutige Szenen. Zirbeldrüsen-Szenen. was ich auch ziemlich lustig finde. Und man kann vielleicht, ich hatte die Filme ja in ziemlich zeitlicher Nähe gesehen, Reanimator, Bride of Reanimator, der einen anderen Regisseur hatte, Brian Jasner ist da auf den Plan getreten, der hier diesen Film From Beyond auch mitproduziert hatte. Und die haben schon auch irgendwie einen Humor, einen schwarzen Humor, der mich auch ziemlich gut angesprochen hat. Also das mochte ich sehr. Man merkt dem Film natürlich sein 4,5 Millionen günstiges Budget irgendwie an. Man sieht aber sofort, dass halt viel Leidenschaft dahinter war und das Beste einfach aus diesem kleinen Budget gemacht wurde. Und ich will gar nicht das Wort Schwächen in die Hand nehmen, aber halt auch viel einfach noch dazugekommen ist mit diesem Humor für mich, wo auch Jeffrey Combs, der hier nämlich Crawford Tillinghast, eigentlich der Hauptdarsteller, spielt, dazu beiträgt. Ja, der ist nämlich auch einer der Hauptdarsteller in den beiden Reanimator-Filmen. Ich glaube, beim dritten bei Beyond Reanimator spielt er auch wieder die Hauptrolle. Und ich mag den. Ey, das ist jetzt kein Weltklasse-A-Movie-Schauspieler, der irgendwelchen verloren gegangenen Oscar-Nominierungen hinterher trauern wird. Aber ey, der macht seinen Job perfekt. Der passt für mich wie die Faust aufs
Auge. Meinst du, da kommt keine Doku raus? Jeffrey Combs, Relentless?
Ja, genau. Eher nicht. Der Typ ist zu sympathisch, als dass er das irgendwie machen müsste. Ich hatte den gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich muss den wahrgenommen haben, weil ich im letzten Jahr für mich zum dritten Mal, für Natalie erstmalig, hier The Frighteners von Peter Jackson mir angeguckt habe. Und da spielt er Milton Damas, also auch eine größere Nebenrolle. Ja, Ich habe schon erwähnt, bei Reanimator kann man den sehen in der Hauptrolle und Bride of Reanimator, aber auch bei Robojocks hat er eine der größeren Rollen, bei Fortress, die Festung, ja, hatten wir auch schon erwähnt, Stuart Gordon hat da anscheinend da eben auch viel Gefallen an ihm gefunden und ich kannte ihn
Brian
halt.
Brian Usner auch.
Bitte?
Brian Usner ja. auch, ja. Der kommt nämlich bei mir gleich auch nochmal.
Ja, lustig, ja. Und ich kannte ihn halt eigentlich sogar schon seit Ende der 90er, seitdem Deep Space Nine bei uns im deutschen Fernsehen mal ausgestrahlt wurde. Da spielt ja nämlich Vion bzw. Brunt. Das ist dieser Alien-Typ, braune Maske mit diesem Geschwülsten so an der Seite vom Kopf. Genau, ja, kennt man natürlich nicht wieder. Gute Maske damals gewesen. Aber diese Figur spielt er halt bei Deep Space Nine. Wahrscheinlich kennen ihn daher einige unserer Zuhörenden. Ansonsten hat er sehr oft auch seine Stimme verliehen, laut Filmografie. Unter anderem vor 2 Jahren auch in einer Rolle für Masters of the Universe Revolution. Ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwie erwähne. Egal.
Ich auch nicht.
Ansonsten fand ich die Besetzung halt irgendwie auch passend. Eine Barbara Crampton spielt hier nämlich Dr. Catherine McMichaels. Die kennt man auch aus Reanimator.
Ich liebe sie.
Wir lieben sie in Reanimator, genau. Lustig finde ich auch, dass ja Ted Sorrell, der hier Dr. Pretorius spielt, die Fresse kannte ich irgendwo her. Der hatte echt schon namhafte Nebenrollen gehabt. Seine ersten Filme, wo er irgendwie Nebenrollen hatte, war Lenny, ja, 74, A Network, auch großer Film von 76. Ansonsten war der halt zwischendurch echt in vielen Serien unterwegs. Da hat man, also habe ich den als Kind der 80er, 90er halt viel mitbekommen. Aber auch Basket Case 2 kenne ich, da hat er mal mitgespielt und danach halt wieder in vielen Serien. Ansonsten hat es natürlich sofort irgendwie Klick gemacht, als ich gelesen hatte. Ich kannte Baba Brownlee, der von Ken Foree gespielt wird. Die Fresse kam mir so bekannt vor. Und dann natürlich, ja, ey, Dawn of the Dead, ja, von 78. Nicht das Remake, sondern das Original. Da hat der Peter gespielt. Ja, eine der ganz großen Rollen in dem Film.
Legende, der Mann.
Absolut. Ansonsten möchte ich noch gerne Dr. Bloch erwähnen. Ja, du hast den Namen schon vorhin erwähnt. Richard Bloch hast du, glaube ich, gesagt. Da ist, war das der Name? Habe ich es mir richtig gemerkt? Richard?
Ich glaube, ja.
Er ist natürlich angelehnt, diese Rolle. Ja, das ist nämlich dann eine der, ich weiß gar nicht mal, ob das die Leitung von der Irrenanstalt war. Auf jeden Fall auch eine Ärztin, die das Ganze halt skeptisch sieht.
Ja, Robert Bloch war es, genau.
Robert, danke.
Richard Stanley war der andere.
Ah, genau, schön so verbinkt. War's. Mein Gehirn ist einfach geschädigt. Ja.
Hans-Peter Bloch.
Genau, also hier ist das aber eine Sie, ja, deswegen nur kurz Dr. Bloch. Die wird nämlich gespielt von Carolyn Purdy Gordon und ja, ihr hört richtig, auch ein Gordon im Namen, im Nachnamen. Die ist nämlich die Frau von Stuart Gordon, auch immer noch. Die haben sich anscheinend dabei, ich weiß es gar nicht, Spekulation, die haben sich auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie bei den Dreharbeiten kennengelernt und hat nämlich eben auch schon bei Reanimator mitgespielt, bei Dolls und Fortress die Festung, also hat ihr Mann oder damaliger Partner sie natürlich häufiger besetzt. Und die spielt es halt auch sehr passend. Ja.
Diese Leute damals, das muss ein absoluter Traum gewesen sein. Du hast immer Jeffrey Combs dabei. Mm. Du hast Stuart Gordon, du hast Brian Usner, du hast dieselben Leute, die da beim Produktions- und Drehteam dabei sind. Die haben sich immer gegenseitig abgelöst, mal Brian Usner produziert, mal Regie geführt. Ja. Da sind so coole Sachen rausgekommen, auch Society oder so. Das sind einfach alles so geile Filme geworden. Und das muss so viel Spaß gemacht haben. Und jeder, der mal ein paar Dokus gesehen hat, denn diese Menschen, auch Barbara Crampton und so, das sind die Talking Heads, die in jeder Horror-Doku drin sind. So in Search of Darkness und so, die sind überall dabei. Und das sind so sympathisch wirkende Personen. Gerade Brian Usner ist so ein Klumpen Sympathie. Ich könnte dem 100 Jahre zuhören. Das ist so geil. Also die müssen damals so eine gute Zeit gehabt haben, alle zusammen. Das sieht man, finde ich, auch in den Filmen mal, weil da steckt wirklich Herz drin.
Ja, ich meine, wenn man sich auch anguckt, über welchen Zeitraum sich da die gemeinsamen Produktionen erstrecken, spricht ja auch sehr viel dafür, dass es einfach ein sehr cooles Zusammenspiel war. Ja. Hab ich auch erst jetzt im Zuge der Vorbereitung hier für die Folge dann so wahrgenommen und gecheckt. Ja, auch deswegen. Ich hatte es dir ja schon vor Start der Aufnahme gesagt, bei mir gibt es hier eine gewisse Homogenität in den Punkten. Aber ich drop mal noch ein paar weitere Fakten, die ich mir recherchiert habe. Das war nicht nur eine US-amerikanische Produktion, sondern auch Italien war mit am Start. Sehr zur Überraschung von Stuart Gordon, der dann irgendwie auch schon vorher frisch umgezogen war, so in die Nähe der vermeintlichen Drehorte und ist dann, naja, muss da mit Frau und was auch immer relativ kurzfristig nach Italien, weil dort haben sie dann in den Empire Studios in Rom das Ganze gedreht. Drehbuch hat hier Dennis Paoli geschrieben. Ja, also es gibt viele gute Dennis hier auf der Welt.
Oh ja. Der hat auch eine ganze Menge gemacht, der Mann.
Genau. Das ja, Reanimator hatten wir schon mehrfach erwähnt. Ghoulies 2 hat er geschrieben. Wir hatten Ghoulies 1 als beispielhafte Produktion von Empire. Der hat aber auch Body Snatchers von 93 geschrieben. Auch das ein Film, den ich ja mehr als nur guckbar finde. Der hat auch Dagon geschrieben, ne? Hat es der erwähnt, 2001, jo. Der auch von Stuart Gordon ja ist. Und ja, wie von dir erwähnt, auch auf einer Lovecraft-Geschichte basiert.
Ansonsten. Der hat dann auch nochmal Suitable Flash geschrieben vor ein paar Jahren.
Ah, okay.
Das war ja nochmal so ein kleines Revival. Ja, ne? Den fand ich leider nicht so geil.
Okay.
Aber der ich glaube, der war so von 2023 und den hat, ich glaube, der sollte mal von Stuart Gordon kommen, aber der ist, glaube ich, vorher verschieden. Irgendwie ja. So war da die Story. Und ja. Basiert auch auf H.P. Lovecraft.
Okay.
Und Barbara Crampton hat produziert und spielt, glaube ich, auch mit. Ja, spielt auch mit. Guck, also die machen das immer noch.
Stimmt, Stuart Gordon, März 2020 gestorben.
Ja.
Ich habe mir noch ein paar andere Sachen notiert. Ach ja, genau, es wurde einfach in Italien gedreht, um Geld zu sparen. Ja, das waren halt diese Low-Budget-Produktionen aus den 80ern. Aber hier, ich erwähne es einfach nochmal, ich will Werbung machen für den Film, mit wirklich viel Liebe umgesetzt. Und Dino Cheetah, Dino De Laurentiis, das war mir gar nicht bewusst. Ich lese es gerade das erste Mal. Nicht Cine Cheetah, sondern Dino Cheetah von Dino De Laurentiis. Eine der ganz großen Produzenten 70er, 80er Jahre. Er Conan the Barbar hat er zum Beispiel gemacht, produziert. Ja, interessant. Gut. Ich kannte auch vorher nicht, ich habe es mir extra notiert, das Soundformat Ultra Stereo. Kennst du das?
Das kannte ich auch noch nicht.
Ja, ich habe dann nachgelesen, ich muss mal ganz schnell aufrufen. Das ist nämlich von Mitarbeitenden, die vorher bei Dolby Stereo gearbeitet haben. Die hatten da gekündigt und haben dann dieses Format versucht zu etablieren. War halt deutlich günstiger. Ja, also wenn man heute, ich bin da echt überhaupt nicht sounddesigntechnisch irgendwie unterwegs und vor allem nicht bei irgendwelchen Preisen. Aber ich weiß, dass halt eben die Firmen dahinter, wie Dolby, damit natürlich mit der Lizenzierung echt viel Geld verdienen. Und das sollte halt hier, Ultra Stereo sollte eben alternatives, kostengünstigeres Format sein, was eben auch qualitativ ein bisschen dagegen leicht abgestunken hatte, aber für viele Low-Budget-Produktionen einfach eine gute Alternative war. Ja. Und wenn man auf IMDb nach diesem Tonformat dann guckt, da sieht man dann so ziemlich viele, ich bin da auf über 1000 Einträge gestoßen, der Wikipedia-Artikel gibt so knappe 1000 an, die sich da mit diesem Format, die das Format genutzt haben. Fand ich aber interessant. Ich wollte es nur an der Stelle mal droppen, weil ich kannte es vorher auch nicht. Also gerade im Low-Budget-Bereich wurde das dann häufig verwendet. Also eventuell ein guter Ansatz, um auf, ja, bestimmte Filme zu stoßen, von denen man vielleicht sonst eher weniger mal was gehört hat.
Machen wir noch ein Ultra-Dolby-Special.
Genau. Aber wenn wir schon beim Thema Ton oder Sound sind, die Beastie Boys haben die Resonator-Effekte, Toneffekte verwendet für ihren ziemlich bekannten Song Intergalactic. Ja, fand ich irgendwie ganz amüsant. Es hat mich auch, das Video und das, also Video lief rauf und runter damals zu meiner Jugendzeit und der Song auch rauf und runter im Radio. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den hören musste, wobei ich den auch mag, weil ich war nicht so, dass ich schnell wegschalten wollte. Es gibt einen Schnittbericht natürlich dann zwischen Kinofassung und Director's Cut, der das ganz gut darstellt, was es da an Unterschieden eben gibt. Guckt da gerne rein. Ansonsten hatte der Film am Ende, als noch für 3 Saturn Awards gereicht. An Nominierungen gewonnen hat er leider nichts. Ja, noch eine Sache, Brian Yuzna hatte dann zum Ende der Produktion keine Kohle mehr für diesen Film, ja, und dann musste ein bisschen mehr improvisiert werden. Ist mir gar nicht aufgefallen während des Guckens, dass da irgendwie an der einen oder anderen Stelle gespart werden musste. Ja, ich dachte beim ersten Mal gucken, Aliens des Grauens als deutscher Titel zu setzen. Boah, was hat denn das mit irgendwelchen Aliens zu tun? Aber als ich mir das dann erschloss, ja, dass es ja eigentlich um kosmische Wesen ja auch geht in den Lovecraft-Erzählungen, habe ich es akzeptiert. Ansonsten ist das natürlich wahrscheinlich viel Rumreiterei, marketingtechnisch, um auf der Alien-Erfolgswelle in den 80er Jahren noch mit drauf rumzureiten.
Hast du noch? Das ist ein sehr deutsches Problem.
Ja. Hast du noch was, was du gerne zum Film loswerden möchtest, bevor du mir sagst, wie du ihn findest?
Ne, von den Facts so jetzt nicht. Nicht zu verwechseln mit dem The Beyond von Dushu Fulci, der sich ja auch gerne an Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft mal bedient hat. Und auch gar nicht so unähnlich ist, wenn das Setting etwas anders ist. Kommt übrigens auch das Necronomicon drin vor.
Ja, den will ich noch unbedingt gucken.
Ja, den finden manche sehr ungeil. Ich liebe den ziemlich doll. Mhm. Der hat wohl die bescheuertste Spinnensequenz aller Zeiten drin. Dass es so ungefähr so aussieht, als wenn du von deiner 3-jährigen Nichte eine Plüschspinne aus dem Klaus und die an der Angel mit dem Faden hängst und davon macht 20. Ich fand's so großartig, ich habe so gelacht bei dem Film.
Ja, geil. Ja, ich habe hier bei dem Film ja auch, also da war es natürlich viel gewollt, dass man da lacht. Also in der zweiten Filmhälfte musste ich viel lachen. Der Film hat mir viel Freude bereitet. So,
das ist sehr unterhaltsam.
Ja, ein bisschen abgespeckter sieht es auch die IMDb-Community, die den Film mit 6,6 Punkten bewertet. Metascore, ja gut, ich bin dafür, dass wir langsam auf diese Metascore-Scheiße verzichten. Die Kritiker haben oft ja keine Ahnung. Metascore liegt nämlich bei einer 60. Letterboxd-Community ist da deutlich positiv. Ja, für so einen Film sicherlich okay. Letterboxd-Community aber deutlich realistischer unterwegs, bei einer 3,5. Ich mag den Film. Ich bin hier bei 8 Punkten.
Da kannst du direkt läuten.
Ja, geil.
Für mich ein ganz prägnanter Grund, warum wir eigentlich den Metascore einfach mal rausnehmen könnten, ist, dass es bei den meisten von unseren Filmen, die wir bringen, gar keinen gibt.
Ja, das stimmt.
Also ich habe sehr, sehr häufig den Fall, also ich würde das gerne mal nachhalten, aber ich habe keinen Bock, mir die Tabellenblätter alle anzugucken. Ich glaube, ich habe sehr häufig nicht angegeben eingetragen.
Ey, komm, dann hauen wir das in unserer Vorlage gleich einfach mal raus. Ja. Und wenn wir aber mal einen Film haben, der durch einen echt krassen Metascore, sei es unterirdisch oder sei es phänomenal groß, hervorsticht, dann können wir ihn ja trotzdem erwähnen.
Ja. Sehr schön. Wenn das mal so sein sollte.
Dann haben wir
also
hier,
da wäre es eher irgendwie sinnvoller, wenn man den Metascore hat, dass man in die Kritiken von irgendwelchen Leuten da reinguckt und schaut, was die da für Probleme mit haben. Aber da rege ich mich immer so doll auf, wenn die irgendwelche Probleme haben, dass ich keinen Bock habe, mir das durchzulesen.
Ja, ja. Ich nehme mir leider nicht die Zeit, um auf Meinungen von anderen zu gucken oder zu hören. Ich will hier nur meine verbreiten.
Auch.
Genau. Also 8 Punkte. Ja. Und hört ihr von uns beiden, das ist dann schon, ja, was den Podcast der Bewegtbildbastarde betrifft, repräsentativ.
Ja. Ich finde, hinterher lese ich mir manchmal Kritiken durch, wenn sie konträrer Meinung sind und das irgendwie fundiert gemacht ist. Also wenn ich anfange, Letterboxd-Reviews zu lesen, dann raste ich aus. Da gucke ich mir manchmal bei Filmen, die extrem scheiße sind, höchstens welche an, um mich zu belustigen, wie kreativ sie das verpackt haben. Aber ja, meistens mag ich dann ja Filme, die viele nicht mögen und dann oder von neueren Filmen hasse ich viele Filme, die einige mögen. Dann wird es auch wieder schwierig. Naja, ein stetiges Auf und Ab.
Lieber Dennis, ich habe gerade in unserer Vorlage die Zeile mit dem Metascore gekillt.
Fantastisch. So, dann mache ich weiter entgegen unserer Tabellenblätter. Muss ich, glaube ich, mal eben schieben.
Ja, danke.
Mit einem Anthology-Film. Ich habe ja gerade schon gesagt, Masters of Horror hat damals als Anthology-Reihe mit Einzelfilmen da eine ganze Menge verwurstet. Und ich habe mir einen angeguckt, den ich noch gar nicht kannte. Mhm. Der auch auf den Namen Necronomicon hört oder in Deutschland, damit wir es auch wirklich genau wissen, H.P. Lovecrafts Necronomicon. Der ist von 1993 und ich kannte den bis dato noch nicht. Deswegen musste ich den einfach sehen und weil ich auch vorher gelesen habe, dass zum Beispiel André Hecker den sehr mag. Und André Hecker ist ein ganz großer Freund von H.P. Lovecraft, deswegen ist das durchaus eine Meinung, auf die ich was gebe in dem Bereich.
Ist der zufällig
in anderen
Computer-Hacker?
Sind wir
oder?
Nicht d'accord? Wie bitte?
Ist der Computer-Hacker oder was macht der?
Ja, der macht tatsächlich was mit Gaming, also könnte durchaus sein.
Also es ist ein Künstlername, den er der offenbart hat.
Ja, wahrscheinlich heißt er André Schmidt.
Liebeshandwerk.
Ja, oh ja. Genau, und das ist hier ein Film, in dem quasi drei Filme und eine Rahmenhandlung stecken. Und diese drei Filme haben sie auch noch in unterschiedliche Länder gegeben. Deswegen ist das ein echt spannendes Projekt geworden. Denn wir haben hier ein Segment, was Brian Usner gemacht hat, beziehungsweise er hat eigentlich zwei gemacht. Der hat einmal diese Rahmenhandlung gemacht, die The Library heißt, und den letzten Film in diesem Anthology Ding hat er gedreht. Ja, den müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Den hatten wir jetzt oft genug. Das Segment The Drowned, das ist das erste, das hat Christoph Gans gemacht. Jeder, der gerade im Kino ist, kann, glaube ich, den aktuellen Return to Silent Hill von ihm sehen. Denn dafür kennt man ihn auf jeden Fall. Und den mittleren Kurzfilm da drin, The Cold, den hat Shusuke Kaneko gemacht. Und die hatten auch alle jeweils eigene Writer für diese Segmente, außer Christoph Gans, der hat seinen Film selber geschrieben.
Ja, wie praktisch. Ja, den kennt man doch auch. Hat er nicht auch hier, wie heißt denn der mit den Flüssen? Hat der den nicht auch gemacht?
Popo und Flüsse.
Ja, ist der von ihm?
Ja.
Ja.
Ja,
ja, das ist also schon bekannter französischer Regisseur, der Action und
Thriller
gemacht
hat. Ja, also der
Thriller
hat auf jeden Fall auch schon eine längere, Pack der Wölfe hat er gemacht.
Pack der Wölfe, ja, noch besser.
Popo und Flüsse war es nicht.
Stimmt.
Ja. Und auch zum Beispiel so ein Crying Freeman, den könnte man jetzt
auch kennen. Oder freue ich mich, da kommt
ansonsten
in diesem Jahr noch die Mediabook 4K-Auswertung raus. Ja, ist einer der 4K-Scheiben, wo ich nicht frühzeitig genug zugeschlagen habe, out of print ist, für viel zu teures Geld verscherbelt wird, wo sie jetzt aber noch nachsteuern im Mediabook. Aber sag mal, Shusuke Kaneko, kennt man den von irgendwoher?
Ich kannte den vorher gar nicht. Ich war da extrem irritiert, ob ich da was verpasst habe. Aber der hat vor allem, ist er bekannt für die Gamera-Filme. Das ist dieses Viech aus dem Godzilla Advanced Universe. Da hat er, glaube ich, soweit ich gesehen habe, 3 Stück von gemacht. Ist aber auch immer noch aktiv, der Mann. Der hat nämlich 2023 und 22 noch jeweils Filme rausgebracht, die sagten mir aber nichts. Goldboy und When the Rain Falls kannte ich jetzt so nicht.
Okay.
Was man kennen könnte, weil es davon noch eine Neuauflage gab, war Death Note.
Ja, kenne ich. Mag ich sogar.
Ja, das ist ja irgendwie dieses Notizbuch mit Teenies und ich glaube, es ist auch eine Manga-Verfilmung.
Ja, genau.
Habe ich.
Gibt ja, glaube ich, mehrere Verfilmungen, mehrere Teile.
Wenig Bezug zu. Ja, ich glaube, da gibt es auch mehrere, ja. Genau. Und ja, die haben sich halt hier ihre Kurzgeschichten dann quasi auf ganz Amerika verteilt. Das Interessante ist, auf die ganze Welt verteilen wollen. Das Interessante ist, dass Shusuke Kaneko kein Wort Englisch sprach, aber trotzdem mit amerikanischen Schauspielern gearbeitet hat.
Geil.
Erinnert mich ein bisschen an Gareth Edwards, der irgendwie indonesische und asiatische Schauspieler castet, aber kein Wort von deren Sprache spricht. hat sich dann ja, glaube ich, irgendwann mal geändert, aber er hat ja auch so angefangen. Ich werde jetzt hier, weil es ein Anthology-Film ist und weil ich sonst 1000 Jahre lang Inhalt und Schauspieler erzähle, werde ich es nur grob zusammenfassen, dass man einen Eindruck hat, weil ansonsten dauert das viel zu lange. Wir sind hier in der Rahmenhandlung ganz metamäßig bei H.P. Lovecraft, der von Jeffrey Combs gespielt wird. Den Mann hatten wir ja eben schon. Der wird von einem Taxi zu einer Bibliothek gebracht. Der Taxifahrer wird von Brian Usner höchstpersönlich gespielt. Da wird er von einem, ja, die sind alle glatzköpfig da in der Bibliothek und haben auch irgendwie so einen, wirkte für mich so einen leicht ägyptischen Einschlag. Mhm. Aber so richtig wird das auch nicht klar. Das sind halt so Mönche, die bewachen was. Und was, das ist so ein, die haben besondere Dinge. Das sind also so Mönche, die besondere Bücher haben. Und er hat da wohl ein Sonderprivileg, dass er in manche von diesen Werken reinschauen kann. Und gibt es auch vor, dass er sich ein alchemistisches Buch anschauen möchte. Wird dann auch reingelassen, aber ihm wird auch sehr deutlich gemacht, wenn er nicht in dem Raum bleibt zum Lesen und irgendeinen anderen Blödsinn macht oder andere Bücher liest, dass ihm dann seine Privilegien entzogen werden. Naja, wie das halt so ist, er hält sich natürlich nicht daran, denn er hat spitz bekommen, dass es in diesem Kloster eine Kopie des Necronomicons geben soll. Und das möchte er natürlich unbedingt lesen. Ja, und so begibt er sich dann aus seinen Augen heimlich in das Kellergewölbe, aber er wird dabei natürlich beobachtet von anderen Mönchen und ja, da wird er dann auch, versperrt sich ihm quasi die Tür hinter ihm und der Schlüssel fällt durch so einen Rost ins Wasser und öffnet ein Siegel quasi und er setzt sich dann hin und liest und schreibt. Und damit beginnen dann quasi die Segmente, dass er das niederschreibt, was dort geschieht oder auch nicht. Und wir haben hier, wie ich schon erwähnt, 3 Segmente. Das erste ist The Drowned. Und The Drowned basiert auf der Geschichte The Rats in the Wall. Und darin geht es um einen Typen, der kommt in ein verfallenes Haus am Meer. Und da könnte man erstmal wieder an Dagon denken, aber nein. Das ist ja auch eine sehr maritime Geschichte. Und bei dem Begehen dieses Hauses wird ihm halt wird so in Rückblicken die Familiengeschichte erzählt. Bei einer Bootsfahrt sind seine Vorfahren umgekommen. Und in diesem Haus hat dann sein Vater, oder der da vorher gewohnt hat, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war gestern, aber es tat zu der Handlung auch wenig zur Sache. Ich glaube, es ist könnte sein Onkel oder sein Vater gewesen sein. Hat er mit Hilfe des Necronomicons.
In manchen Fällen ist es dasselbe.
In manchen Fällen, auch gerade an der Küste von Neuengland, kann das sehr gut dasselbe sein. Hat die Frau und seinen Sohn quasi wiedererweckt, die bei dem Bootsunfall ums Leben gekommen sind. Aber das mit dem Wiedererwecken hat nicht ganz so gut geklappt, weil ihnen Tentakel aus dem Mund wachsen, sie gelb leuchtende Augen haben und ihn umbringen wollen. Ja, und weil er daraufhin in Panik getrieben das Haus verlassen muss, stürzt er sich dann einfach in den Tod vom Balkon. Naja, und jetzt kommt halt sein Verwandter hier einige Zeit später in dieses verlassene Haus, wird dieser Geschichte gewahr und seine Frau ist auch passenderweise verstorben. Naja, und dann macht er einfach denselben dummen Fehler nochmal und muss dann mit den Konsequenzen umgehen. Das ist quasi die erste Geschichte. In der zweiten, das ist The Cold, basiert auf der Geschichte Cool Air. Darin geht es um einen Reporter, der kommt halt zu einer Frau, die angeblich an einer seltenen Hautkrankheit leidet und besucht sie in ihrer Wohnung. Und die ist auch so ein bisschen empfindlich, was so Hitze und Licht angeht. Das ist schon eine merkwürdige Person. Und er erzählt ihr quasi so eine Geschichte, was sich zugetragen haben soll mit einer jungen Dame vor Jahren. Und auch in dieser Geschichte geht es um, also wenn man das jetzt alles auserzählen will, dann sind wir in 10 Minuten später dabei. Ja, sie wird von ihrem gewalttätigen Vater misshandelt. Daraufhin wird sie von einem Mieter des Hauses, der kommt ihr zu Hilfe, tötet den Vater und naja, sie findet dann halt heraus, was hinter diesem Doktor steckt und dass er auch Leben konservieren oder, ja, doch konservieren ist, glaube ich, das richtige Wort, kann. Das findet sie sehr, sehr spannend, aber daraus ergeben sich natürlich auch Probleme. Ja. Und in der dritten Geschichte, die Whispers heißt, die basiert auf Whisperer in the Darkness und das ist auch gleichzeitig der Film von 2011, den ich gerne sehen möchte, von Sean Branagh, der heißt dann nämlich auch Whisperer in the Darkness. Den werde ich mir im Nachgang auf jeden Fall noch anschauen. Den habe ich erst, der lief nämlich, als ich den nächsten Film, den ich vorstelle, geguckt habe, war der unten direkt bei Autoplay, können Sie als nächstes gucken. Da habe ich gedacht, Moment mal, das ist doch auch eine Lovecraft-Story und von dem hatte ich noch nichts gehört. Dann dachte ich mir, naja, komm, habe ich Bock drauf. So, aber die dritte Geschichte ist eben genau diese oder basiert auf dieser. Und da die ist, ich würde mal sagen, die geisteskrankste aus diesem Film. Denn wir sind am Anfang bei zwei Polizisten, Paul und Sarah. Und die sind in ihrem Streifenwagen und diskutieren über ehemalige Beziehungsprobleme und sie ist auch schwanger von ihm, glaube ich. Ja. Und diskutieren darüber und werden plötzlich angegriffen. Und er wird von einem Unbekannten weggezogen, also er ist bewusstlos geschlagen, dann so weggezerrt. Und ja, sie flieht dann irgendwie aus dem Fahrzeug, kann aber keine Verstärkung rufen und folgt dann alleine halt dieser Blutspur und lernt da einen unbekannten Herren in den Gassen kennen und eine blinde Frau, die ganz merkwürdige Dinge im Schilde führen und sie quasi dazu zwingen, in eine Unterwelt abzusteigen. Und da geht's dann, wird's dann richtig merkwürdig. Ja, das kann man so als Handlung, glaube ich, für jeden Einzelnen zusammenfassen. Wer das genauer wissen will, guckt sich am besten den Film dann dazu an. Der ist auf jeden Fall spannend zu konsumieren bei gewissen Punkten.
Ja, klingt aber ein bisschen skeptisch.
Ja, also erstmal kann man sagen, der Film ist von 1993, hatte ich ja erwähnt, aber da ist er nur auf dem London Film Festival erschienen. Der ist dann erstmal 3 Jahre ins Regal gewandert und wurde dann erst 96 direkt auf Direct-to-Video veröffentlicht. Und lief auch in Europa und Asien ziemlich gut, in Amerika leider gar nicht mal so gut. Also auf jeden Fall auch kein Erfolg und da er auch keinen Kinostart hatte, kann man auch kein Boxoffice-Ergebnis festmachen. Er hat aber 4 Millionen gekostet. Also war jetzt auch nicht ganz billig. Was man dem zugute halten muss, sind geile praktische Effekte. Und da kam dann aber auch das Spiegelbild. Der hat aber nicht im gleichen Ausprägung, aber die werden häufig dann wieder mit dem Arsch eingerissen durch grausame digitale Effekte, wo man vor allem mit Streckung und Beugung des gesehenen Bildes gearbeitet hat, wo ich dann gedacht habe, so, es gibt in The Drowned gibt's eine Szene, wo dann aus diesem Monster dann aus dem Tentakel oder ein Arm Tentakel wird und so und das könnte so geil aussehen, wenn man das Bild nicht so komisch gestaucht hätte. Deswegen sieht das voll scheiße aus, dass es plötzlich 2D wird. Also jeder, der Leprechaun in Space gesehen hat, so schlimm ist es nicht. Aber es ist jetzt auch wirklich nicht Weltklasse. Es ist schon ziemlich schwierig an manchen Stellen. Darüber kann man aber eigentlich ganz gut hinwegsehen, weil es jetzt vielleicht 3, 4 sind. Die schleimigen und krösigen Stellen sind da deutlich besser und es gibt echt ein paar praktische Effekte, die richtig geil sind, gerade im Brian Usner-Segment, der ja häufig mit coolen Practicals gearbeitet hat. Da sind schon coole Sachen drin. Du hast ihn jetzt auch geguckt, ne? Du kanntest ihn ja auch noch nicht, oder?
Ich kannte ihn auch noch nicht. Ich hatte mitbekommen, es gab mal vor ein paar Jahren eine Blu-ray-Auswertung, auch in Deutschland, da hatte ich mitbekommen, dass es den Film gibt. Hat aber noch ja keinen Anlass dazu gehabt, den mal zu gucken. Ich habe ihn auch nicht in der Sammlung. Ja, und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der von 93 ist. Er wirkt ein bisschen optisch auch manchmal wie so ein End-80er-Film, finde ich.
Ja. Also ja, der hat auf jeden Fall Anleihen, bis dann diese Computerdinger kommen, ja, wo da wirkt ja, er dann stimmt. wieder wie ein Mitte-90er-Film. Mhm. Und dann denke ich so, oh, bitter. Es sind ein paar Sachen dabei, die stören mich auch gar nicht. Sag mal, wenn das Necronomicon benutzt wird, kommen da ja so Blitze auf dem Buch manchmal. Das ist völlig fein. Da kann ich mitarbeiten. Aber es sieht nach heutigen Gesichtspunkten natürlich irgendwie albern aus, aber es macht den Charme aus.
Ja.
Aber gerade in dem Segment The Drowned, diese Beugungs- und Streckungseffekte, das sieht grausam aus. Mhm. Ganz, ganz schlimm.
Ja, ich konnte da einigermaßen drüber hinwegsehen und hatte dann eben auch die Geschichten, die da erzählt werden, ja, so für mich im Vordergrund wahrgenommen. Ich konnte mit dem Fass anfangen.
Ja, ich auch im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Also ich musste über ein paar Sachen irgendwie, bin ich gestolpert. Auch im letzten Segment ist dann ein so ein, ich nenne es mal Tunnel in eine Dimension drin am Ende. Dagegen ist der Windows Media Player Animation Style top-notch. Auch schon 1995 gewesen. Das ist schon hart. Das sieht so ein bisschen aus wie der iTunes Visualizer. Ja, aber da muss man drüber hinwegsehen. Da kriegt man dann aber auch an den anderen Stellen dafür richtig geile Kills. Und auch coole Gore-Effekte, gerade im letzten Ding, das, was mit ihrem Partner da alles so gemacht wird und passiert, ist schon, ja, da geht's rund. Ja, ich finde den in Summe sehenswert auf jeden Fall.
Mhm.
Ich finde ihn aber schlechter als seinen Titel.
Ja, das würde ich auch.
Man hat leider bei Necronomicon echt so geisteskrank hohe Erwartungen. Der kommt bei vielen auch wirklich gut an, der Film. Der hat einen unbestreitbaren Charme, aber ich glaube auch einfach, dass ich ihn 15 Jahre zu spät gesehen habe. Das kann vielleicht ein Problem sein. Bin mir nicht sicher, ob es daran liegt oder ob es einfach schlechte Tagesform war. Ja, schon schade. Naja. Aber ich konnte ihn trotzdem genießen, war cool. Was auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Sache ist, ist, wenn man am Anfang die Rahmenhandlung The Library sieht. Jeffrey Combs wird man nicht erkennen, weil er wollte das auch eigentlich gar nicht machen. Er wollte die Rolle nicht spielen. Man hat ihn dann aber doch überzeugt, weil man gesagt hat, komm, also sein Problem war, dass er nicht aussieht wie H.P. Lovecraft. Da haben wir gesagt, komm, wir machen das mit Make-up. Ja, sie haben es auch mit Make-up gemacht, stattdessen sieht er jetzt aus wie Bruce Campbell, weil er auch die markante Narbe von Bruce Campbell haben sie ihm dahin gemacht. Also, ich meine, es passt zu Necronomicon, dass man einen Bruce Campbell da drin hätte, also hätten sie ihn dann auch noch da einbauen können. War schon irgendwie ganz lustig zu sehen, also er sieht nicht aus wie Jeffrey Combs, das ist definitiv der Fall, aber ich hatte mit ihm trotzdem meinen Spaß und war hier in Summe gut unterhalten. Ist auf jeden Fall ein cooles Ding auch für so einen, wenn man so ein, weiß ich nicht, ist so für hier, wie heißt das, Schocktober oder so, da kannst du ihn super mit reinpacken. So im Horrormonat oder wenn du einen Filmabend machst und willst irgendwas in die Richtung sehen, kannst du ihn auch gut mitnehmen. Hier ist es guter Splatter und Schleim drin.
Was denn?
Man muss nur hier und da ein kleines Äuglein zudrücken. Hast du offenbar besser hinbekommen als ich.
Ja, sie hat jetzt im Vergleich zu den anderen drei Filmen, die wir heute bringen, dann ein bisschen abgestunken, aber nicht so viel.
Ja, na, dann schauen wir mal. Jo, bei IMDb hat der eine stabile 5,8 nur bekommen, also noch unter deinem gerade und bei Letterboxd eine 3,2. Und hier haben wir wieder einen, der hat keinen Metascore.
Mhm.
Ja, ich bin bei einer 7 am Ende gelandet.
Ja, sehr schön.
Na guck, waren wir doch gar nicht so weit auseinander. Gar nicht auseinander, obwohl es tatsächlich eher so ein bisschen so klang, aber ich verzeihe sehr.
Sehr schön. Dann springen wir zum nächsten Film. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Bride of Reanimator. Und wer wissen will, worum geht's denn in dem Film davor und wie ist der wahrscheinlich, also von der Wertung her, kann gerne Supporter werden und in die Supporter-Episode 76 der Bewegtbild-Banausen reinhören. Ich wiederhole, Supporter-Episode 76 der Bewegtbild-Banausen, weil dort hat ihn der grandiose Guest Gigi gebracht und ihn mit 8 Punkten bewertet.
Ja, und wer schon immer mal wissen wollte, woher die Redewendung Give Head kommt im Englischen, der guckt sich den Film an.
Stimmt. Oh ja. Ja, Bride of Reanimator wurde 5 Jahre später produziert, in dem Jahr 1990. Und hatte auch hier wieder ein relativ überschaubares Budget von 2 Millionen Dollar geschätzt. Bruttoertrag konnte ich keinen realistischen finden, deswegen will ich das schon mal schnell abhaken. Aber ey, inhaltlich ist der nicht so weit entfernt, weil er spielt nämlich 8 Monate nach den Ereignissen von Reanimator. Und hier stehen auch wieder im Vordergrund die beiden Doktoren, / vielmehr Wissenschaftler, Dr. Herbert West, und das ist ja auch eine Figur aus dem Lovecraft-Universum, gespielt von Jeffrey Combs. Ja, da muss ich jetzt nicht groß nochmal weiter drauf eingehen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal.
Wer war das nochmal?
Und Dr. Dan Cain, ja, der Name ist auch wieder so geil, gespielt von Bruce Abbott. Und ich hatte beim ersten Mal gucken, Nathalie und ich hatten relativ zeitnah Reanimator und Bride of Reanimator geguckt und ich hatte es wieder so dran zurückerinnert, ich hatte echt manchmal meine Schwierigkeiten, die beiden, obwohl Jeffrey Combs eine Brille trägt, manchmal zu unterscheiden. Die haben irgendwie im Gesicht so bestimmte Partien, die sich ziemlich ähneln. Und wenn man da nicht genau hinguckt oder auch der Story, gut, die ist überschaubar, aber so 100 pro folgt, also mich hat es manchmal verwirrt. Also das war für mich wieder ein Beispiel dafür, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen, ja, mein Gott, kann man so machen, auch gerade bei so einem Low-Budget-Film in diesem Genre. Aber ich bin dann so dankbar über Casting-Agenturen, die da eben auch einen Job machen, nicht nur Qualität der Schauspielerei da entsprechend beobachten und entsprechend besetzen lassen wollen, sondern wahrscheinlich auch darauf achten, dass es da nicht zu starke Ähnlichkeiten gibt. Ist nur eine Vermutung. Ich könnte hier bei der Person, wo ich heute zur Untermiete für ein paar Stunden bin, dann nachher noch fragen. Der kennt sich ja ziemlich gut im Casting-Bereich auch aus. Ich hoffe, ich denke da dran und habe nicht mein komplettes Gehirn verlabert heute. Manchmal bin ich ja dann doch irgendwie auch so ein Gala-Spezialist, aber nur bei den besonderen Geschichten. Ja, sonst interessiert mich und juckt mich das nicht die Bohne. Wenn es nicht ein absoluter Liebling von mir wäre, Schauspielerin, Schauspieler, was auch immer, denen ich zufällig im Restaurant begegnen würde und dann vielleicht dann doch nach einem Foto fragen würde, obwohl es mir echt unangenehm wäre, geht mir halt echt das Privatleben von irgendwelchen Künstlern, Leuten, filmschaffenden Leuten am Arsch vorbei. Können sie machen, was sie wollen, ja. Hier fand ich es aber doch interessant. Wusstest du nämlich, mit wem Bruce Abbott mal verheiratet war?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, ja. Und zwar hatte er nämlich sein Schauspieldebüt in Tag, das Killerspiel, 1982. Weißt du, wer dann noch mitgespielt hat?
Sag nicht, der war mit Linda Hamilton verheiratet.
Ja, sehr gut.
Stark.
Ja. War er. Gut. Weil die hat da nämlich auch mitgespielt in dem Film. Das war noch vor Terminator, der 2 Jahre später erst rauskam. Und naja, aus dieser Liebschaft ist dann eben Heirat geworden und haben auch ein gemeinsames Kind. Und ja, das finde ich irgendwie erwähnenswert.
John Connor.
Ey, kein Witz. Die haben das Baby tatsächlich dann in der Babysequenz von Terminator verwurschtelt.
Ach krass.
Ja.
Okay, jetzt ist hier noch richtig Bildungsfernsehen.
Sehr Wahnsinn. Gut. Ja, aber wenn wir auch schon bei Hintergrundgeschichten und Namen sind, Hier spielt nämlich auch ein Lieutenant mit. Ich komme gleich zur Story. Ich muss es nur gleich in diesem Zuge erwähnen. Der gespielt wird von Claude Earl Jones. Ja, der hat nichts mit James Earl Jones zu tun, den man.
Ich wollte gerade fragen.
Schön und plötzlich geführt. Aber den kann man kennen aus Miracle Mile, ein Film, den ich ja durchaus mag. 1988. Stimmt. Aber ey, ja.
Ich habe gerade auch noch was gelernt, das wusste ich nicht, weil ich eben kurz noch gucken wollte, ob Beyond Reanimator auch von Brian Usner ist. Ja, ist er. Mhm. Und da spielt auch Jeffrey Combs die Hauptrolle.
Ja.
Und Elsa Pataky spielt die weibliche Hauptrolle. Und das ist ja die Frau von Chris Hemsworth.
Ja, lustig, ey.
Das geil. Jetzt muss ich den eigentlich auch mal gucken.
Ja. Und man kann
jetzt,
sicher
ich
sein,
weiß, dass die
auch was Chris Hemsworth an Filmen guckt, ja, den kennt der wahrscheinlich
ja. Ja. Ich habe denselben Film wie Chris Hemsworth gesehen, oh mein Gott.
Ja.
Würde ich mit ihm gucken.
Ach komm, wenn wir schon beim Gala-Talk dabei sind, eine der größeren Rollen hier in dem Film, Rolle Gloria, wird gespielt von Kathleen Kinman. Und Kathleen Kinman können wir halt kennen oder unsere Zuhörenden vielleicht ein bestimmtes Niveau haben aus Halloween 4 oder Kickboxer USA, die Nacht des Fighters. Die war mal nämlich mit Lorenzo Lamas verheiratet.
Ey. Eine Action-Legende. Mm. Über den möchte ich kein Special machen. Der hat nämlich so viel Scheiße gedreht.
Ey, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum der so eine Zeit lang beliebt war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach durch sein
Aussehen.
Gar
nicht. Ja. Ja, Zeit für Expendables 5.
Mhm. Ja. Okay, wenn ich schon diesmal es umgedreht habe mit Schauspielern, die ich erwähnen wollte, mache ich jetzt noch den Sack zu. Hier im Film spielt nämlich noch Dr. Call Hill eine Rolle. Dazu werde ich gleich noch kurz kommen. Gespielt von David Gale und den kennen wir halt auch schon aus Reanimator. Und last but not least Fabiana Udenio. Die spielt Francesca Danelli. Die hat aktuell eine Serie am Start, ich meine auf Netflix, mit Arnold Schwarzenegger, in der sie nämlich Telly Brunner spielt. Und zwar ist die Rede von Fubar, die ich noch nicht gesehen habe.
Ah. Ich sowieso nicht.
Du sowieso
ich wusste nicht mal, dass das existiert. Ich kenne nur Fubar aus Tango und Cash.
Standard. Stunny. Gut, ich springe mal wieder zurück zum Filminhalt. Ja, also ich erwähnte, dass der 8 Monate nach den Ereignissen von Reanimator spielt und es hier wieder um die beiden Wissenschaftler Herbert West und Dan Kane geht, die als Sanitäter verkleidet und arbeitend in dem peruanischen Bürgerkrieg. Alter, ich habe manchmal auch echt ein schlechtes Geschichtswissen, ja. Gab es ja tatsächlich und ging gar nicht so kurz und wusste aber gar nicht, ja, was da. Ich habe auch nur kurz den Wikipedia-Artikel dazu angerissen. Aber ich fand es halt lustig, weil der hier einfach die Rolle spielt, dass sie da eben so tun, als wenn sie Leben retten wollen würden. Für sie ist es aber eine wunderbare Situation und ein Ort, wo sie angesichts der vielen Verwundeten, die bei diesem Schlachtgetümmel, man sieht die in einem Zelt, in so einem Sanitätszelt operieren.
Sehr clever gelöst.
Hört man halt ständig irgendwelche Schuss- und Granatgeräusche, um halt dieses Gefühl eines um sie herumtreibenden Krieges zu vermitteln. Und für sie perfekt. Ja, bei Reanimator haben wir ja schon gesehen, sie wollen Tote wieder zum Leben erwecken mittels so einem Serum, einer Wiederbelebungsreagenz. Und was ja Herbert West erfunden hatte, die auch so wunderbar schön gelb leuchtet. Ja, man sieht es dann sofort im Film. Da haben sie ja auch einfach lediglich diese Signalleuchten ja, aufgeknickt und die Flüssigkeit dann für verwendet.
Voll clever.
Ja, Mann. Ja, ey, wenn so ein Budget überschaubar ist, ja, warum sich per CGI irgendwie für teures Geld was herzaubern lassen? Man nimmt einfach das, was man kriegen kann. Ja, also perfekte Situation, perfekter Ort für Opfer und Teile von Opfern, um da rum zu experimentieren. Problem ist halt nur, dass irgendwann das Zelt, das Lazarettzelt, von feindlichen Truppen gestürmt wird. Und deshalb West und Kane angehalten sind, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und das ist nämlich in Massachusetts, der Ort Arkham. Und ja, ihr hört richtig. Hier haben wir nämlich wahrscheinlich eine der größten Referenzen, die man namentlich kennt. Arkham, der ziemlich bekannte Ort aus dem DC-Universum, wo unglaublich viel Batman, eigentlich alles Batman-Zeug, dann angesiedelt ist. Und ja, diesen Ort hat Lovecraft in seinen Geschichten erfunden und entwickelt.
Ja, passenderweise ist es ja in Gotham die Psychiatrie, was ja dann zu Lovecrafts Familiengeschichte tragischerweise ganz gut passt.
Ja, absolut. Dorthin kehren sie zurück, um eben ihre Forschung wieder fortzusetzen. Und zwar in dem Miskatonic Universal Hospital. Da waren sie halt vorher schon tätig und forschen dann noch weiter in dem Kellerlabor von Kanes Haus. Und Kane ist halt auch immer wieder so ein bisschen skeptisch. Ja, West übertreibt es halt maßlos mit seinen Wiederbelebungsaktivitäten. Und naja, jetzt haben sie halt als Quelle für ihre Forschung die Körperteile, die der örtlichen Leichenhalle bei dem Krankenhaus eben am Start sind. Oder eben auch von einem benachbarten Friedhof, wo auch ab und zu mal was entwendet wird von West. Und ja, da hat er eben den Antrieb. Er merkt nämlich, dass sein Reagenz dann tatsächlich eben Menschen wieder zum Leben erwecken kann und will halt aus den verschiedenen Körperteilen einen vollständigen Menschen erschaffen und findet in der Leichenhalle das Herz von Kanes verstorbenen Verlobten Megan Hazley oder ja, und hat natürlich den Plan, es zu verwenden, weil er eben Kane verspricht, wir erschaffen eine neue Megan, ja, und kriegt so halt Kane rum, ihm weiter bei seinem Vorhaben zu helfen. Und ja, ich will jetzt hier nicht zu viel auf Reanimator zurückgreifen, aber es macht schon Sinn, dass man den vorher gesehen hat, um den hier noch mehr zu mögen, weil halt inhaltlich einiges aufgegriffen wird. Es werden nämlich verschiedene Körperteile verwendet. Ich will jetzt nicht zu stark spoilern beim ersten Teil. Und hier nochmal dann eben jemand weiteres mit ins Spiel kommt, nämlich Wilbur Graves, der dann, man sieht vorher schon einen abgetrennten Kopf von Dr. Carl Hill, der auch im Reanimator-Film eine entsprechende Rolle spielt. Und dann mit dem Reagenz nämlich auch den Kopf erstmal zum Leben erweckt, mit dem Ziel, den auch auf einen passenden Körper zu verpflanzen. Ja, dann gibt es noch ein paar Bullen, die gegen die beiden ermitteln, weil sie nämlich Überlebende sind aus dem, ja, dem, was in dem Krankenhaus am Ende oder während Reanimator passiert ist. Und da noch auch ein paar Nebengeschichten aufgemacht werden, die ich sehr unterhaltsam finde. Also mehr würde ich gar nicht zur Story erzählen.
Nee.
Macht
Spaß. Ich glaube, man könnte selbst einfach den Titel, wenn man den ersten gesehen hat, kannst du den Titel für sich stehen lassen und dann kannst du den Film gucken.
Ja.
Aber ich würde den ersten auf jeden Fall empfehlen. Wo ich gerade noch was zu sagen wollte, war, als du die Miskatonic University erwähnt hast.
Ja.
Das ist auch was bei Stuart Gordon, Brian Usner und so hervorragend funktioniert, was man bei Tarantino immer total abfeiert und auch bei Stephen King. Aber es ist hier eben genau dasselbe. Mhm. Denn zum Beispiel in Dagon trägt einfach ein Charakter ganz random nebenbei ein Hoodie von der Miskatonic University. Ja, einfach so.
Lustig,
und du hast diese Easter Eggs hast du in den ganzen Filmen und das finde ich, das wertet irgendwie so ein Universum immer noch mal auf und deswegen mag ich das echt besonders gerne.
Voll, verstehe ich voll. Auch dann Referenzen zu den Geschichten, ja, was mir dann auch nur durch die Recherche bewusst geworden ist. Da gibt es eine Szene, da ist dann, da hört man Geräusche so hinter einer Mauer, ja, und Dr. West sagt halt, das sind wahrscheinlich die Ratten in der Mauer oder hinter der Mauer. Und das ist halt ganz klar eine Referenz zu Lovecrafts Geschichte Rats in the Wall. Ja, also das blickst du ja dann gar nicht, wenn du nicht auch dich entsprechend mit dem Werk von Lovecraft gut auskennst. Das feiere ich ja sehr, wenn da eben auch ein Fanservice noch betrieben wird. Ja, aber auch hier wieder praktische Effekte vom Feinsten. Ich mag einfach die Erzählweise. Regie hat hier, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eben Brian Usner. Ich habe es vorhin, glaube ich, falsch ausgesprochen, geführt. Und das ist einfach sympathisch. Der Humor ist halt auch wieder ja, der gleiche Beritt. Mir macht es Spaß. Ich feiere das Zeug sehr. Und Drehbuch vielleicht noch. Ich fand den natürlich gar nicht so recherchiert. Also basiert auf einer Kurzgeschichte wieder von Lovecraft, Herbert West, Reanimator. Und das Drehbuch haben umgesetzt Seth E. Daniel als Woody Keys. Ja, eigentlich wollte ich dann nachschlagen, was es damit auf sich hat, habe ich wohl vergessen. Und Rick Fry, nicht zu verwechseln mit dem Fry aus, wie heißt nochmal? Ja, Matt Groening, Science Fiction.
Futurama,
genau, danke. Was Besseres ist mir gerade spontan nicht eingefallen, um schnell hinwegzuwischen, dass ich da peinlicherweise nicht so recherchiert hatte. Egal, blaue Elefanten schwimmen lassen, habe ich mal gelernt. Schauspieler hatte ich. Ja, ich habe den Film mir gegönnt auf meiner Blu-ray aus dem Mediabook. Und am Ende sprang mir dann natürlich als Berliner sofort die Tafel in die Augen, dass der nämlich von Tele Films, Film Restoration and Preservation Services, restauriert wurde. TLE Films kenne ich schon lange. Die haben wirklich viel für verschiedene Filmstudios an ja, Restaurierungsarbeit geleistet. Die sind ziemlich bekannt und war schön. Ja, der Film wirkt einfach frisch in 2K auf der Blu-ray. Also, falls ihr die noch nicht kennt, dann zieht euch bitte entweder so eine dreckige VHS-Kopie rein, was dem Film auch angemessen sein würde, oder eben oh ja, in der von mir benannten Qualität. Jo, auch hier wieder in Ultra Stereo veröffentlicht. Und ey, ich weiß nicht, ich gucke selten auf die Slogans oder was ist nochmal Alternativwort?
Taglines.
Bitte? Die Taglines, dankeschön.
Taglines.
Hier habe ich es dann doch gemacht und wurde belohnt. Will ich vorlesen, die beiden Taglines. Ich zitiere date.mate.reanimate.
Geil. Oh, das will ich als T-Shirt haben.
Noch ein bisschen geiler finde ich die zweite Tagline. Till death do us part.
Auch sehr geil.
Ja. Yeah.
Till death do us parts hätte auch gepasst, weil sie ja die Leichenteile aus dem Tod kriegen. Genau. Clever. Nicht gut.
Jo, auch hier ähnliche Situation wie bei deinem Film Necronomicon, bei deinem Film, den du gemacht hast, Dennis.
Den habe ich gemacht, ganz alle Segmente.
Hier war es ein Jahr weniger, aber eben auch 88 gedreht, dann irgendwo erstmal im Shell verschwunden für 2 Jahre. Und dann leider nur sehr eingeschränkter Kinoveröffentlichung und dann eben doch Veröffentlichung auf Video. Deswegen musste ich revidieren, was ich eingangs sagte. Ich habe keine verlässlichen Zahlen auf IMDb gefunden zum Boxoffice. Ja, die Zahlen stimmen da wahrscheinlich, ist aber sehr, sehr überschaubar. Und gut, in die Zahlen fließen ja nie irgendwelche Verkaufszahlen von Veröffentlichungen wie VHS, Blu-ray oder sonst was, DVD und so weiter rein. Jo, der Film hat hier immerhin 2 Saturn Awards geschafft. Das war's. Wird noch Punkte bringen. Wie findest du den Film, Dennis?
Ja, ich habe spannenderweise, da er ja auch eine Parodie, will ich nicht sagen, aber irgendwie auch schon ist, ist ja von die Braut oder Frankensteins Braut ist. Ist jetzt hier Reanimators Braut, also der Titel gibt's ja auch schon her. Und ich habe da eine ähnliche Meinung zu, wie zu dem aus den, also zu dem alten Frankenstein von Universal von ganz früher. Da mochte ich den Frankenstein auch sehr, fand aber Frankensteins Braut ein Schnüffelchen besser. Und so geht es mir hier auch. Ich finde es als Sequel so geil, weil auch diese Braut so cool und geil gemacht ist. Die Effekte sind nochmal ein Level drauf. Ich liebe den Film.
Ja, geil.
Finde den richtig geil. Ich habe den damals gesehen, habe den gefeiert, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ihn jetzt nochmal gesehen, habe ihn immer noch gefeiert. Super. Finde ich richtig gut. Ja, also cool. Fette Empfehlung von mir.
Dann haue ich mal die Punkte raus. IMDb 6,2, bescheiden. Metascore überspringe ich jetzt einfach mal, obwohl ich ihn mir aufgeschrieben habe. Letterboxd 3,4. Ich bin hier bei 8 Punkten.
Da bin ich jetzt mal drüber. Ich bin bei 8,5.
Sehr schön.
Sehr, sehr, sehr gut. Aber ihr hört eine, auf jeden Fall eine Empfehlung, so wie auch From Beyond eine ist. Da könnt ihr bei Necronomicon vorsichtiger rangehen. Aber hier, wenn ihr den ersten Teil mochtet, guckt euch den definitiv an.
So, und jetzt bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie du deinen zweiten und unseren letzten Film findest.
Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie der bei dir ankam. Denn ich hatte vorher noch nie etwas davon gehört.
Ich auch nicht.
Und ich habe halt in der Recherche vorher gedacht, okay, was von Lovecraft würde ich gerne bringen? Mhm. Weil mein Ansatz ist ja häufig, ich möchte was bringen, was ich noch nicht gesehen habe.
Ja. War ja bei mir auch mit From Beyond dann zum Beispiel. Aber ich hatte auch beim Vorgehen, welche Filme pick ich, dann auch bei IMDb sortiert nach, ich weiß gar nicht mehr, Beliebtheit oder Wertung oder beidem, also nacheinander. Und da ist der schon ziemlich weit oben gelistet.
Genau, da ist der hier auch ziemlich weit oben gelistet. Und ich wollte eigentlich, habe ich gedacht, okay, wenn wir wollen ja auch ein bisschen positivere Dinge bringen, um euch auch ein paar Empfehlungen immer mitzugeben. Mhm. Da hätte ich natürlich eher über Dagon geredet, oder was heißt, aus dem ersten Impuls hätte ich über Dagon geredet, aber den habe ich halt bei den Banausen schon gebracht. Mhm. Ich habe gedacht, okay, was machst du dann? Castle Freak und so kam für mich alles nicht in Frage oder Dreams in the Witch House auch nicht, weil ich die alle nicht so gut finde, dass ich die loben möchte. Reanimator hattest du. Da wollte ich jetzt auch nicht den ersten Reanimator bringen, das wäre ja auch Quatsch gewesen, oder den dritten, das ist ja auch alles irgendwie Blödsinn. Und dann bin ich irgendwann in der Recherche über diesen Film gestoßen. Mhm. Auf diesen Film gestoßen. Über den gestolpert, so würde ich sagen. Und ich habe Sean Branagh eben schon mal erwähnt, dass er eben diesen Whisperer gemacht hat. Oder ja, 2011 dann gemacht hat, den Whisperer in the Darkness. Und der hat hier nämlich das Drehbuch geschrieben. Und das ist ein absoluter Indie-Low-Budget-Film namens The Call of Cthulhu. Was sowohl im Deutschen als auch im Original ist ein amerikanischer Film. Und der wurde auch vom Studio H.P. Lovecraft Historical Society, HPLHS, realisiert. Hat schlanke 50.000 Dollar gekostet.
Meinst du, die Lovecraft-Verfilmung würde mittlerweile auf HBO Max gezeigt werden?
Yeah. Der ist stark, der ist stark.
Du Scheiße, aber okay, danke.
Aber der ist stark. HPL, ja, das finde ich gut. Ja, und der ist von 2005, also der ist nochmal ein ganzes End näher an uns dran. Der ist eher so in einer Nachklappe von Dagon dann quasi geschwommen. Und der ist auch recht kurz, der geht 47 Minuten, hat es dann so gerade auf Feature-Länge geschafft. Und ist von Andrew Lehman realisiert worden als Regisseur. Und wenn man Call of Cthulhu hört, dann weiß man auch, okay, es geht hier um den großen Mythos. Und deswegen finde ich es auch super, dass wir das noch drin haben. Weil wir haben uns jetzt vor allem ja in den ganzen Filmen und auch bei meinen Segmenten, was mir vorher nicht klar war, ich habe deswegen des Necronomicons genommen, aber es ging ja primär in echt fast allen Geschichten um Wiedererweckung oder Öffnung da war es eher noch bei From Beyond was anderes, obwohl man ja da eigentlich das Ziel hatte, etwas im Menschen zu erforschen und keine Dimensionen zu öffnen. Haben wir hier dann jetzt tatsächlich den großen Mythos, den ich auch mag, und ich wusste gar nicht, worauf ich mich hier einlasse. Ich hatte keine Ahnung. Und dann kommt dieser Film daher. Bevor ich irgendwas zu meinen, weil ich, man kann hierzu nicht viel sagen, denn es gibt keinerlei Trivia-Facts oder sonstiges. Das Einzige, was man als Trivia erwähnen kann, was findet man nach 3 Sekunden auch raus, das ist ein Stummfilm und der ist ein Schwarz-Weiß. So, dafür brauche ich jetzt aber auch wirklich keine Trivia-Facts, um das herauszukriegen.
Ein Stummfilm mit Texttafeln. Ja, also ganz typisch.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein Trivia-Fact für Blinde, aber die können Film gar nicht gucken und die könnten den Trivia-Fact übrigens auch nicht lesen. Also,
das stimmt. Die können nur den sie haben, schönen Soundtrack genießen.
Ja, oder sie haben halt diese, ein iPhone und so haben ja diese schönen Hilfsfunktionen für mit Einschränkungen und das ist eine tolle Sache. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, man hat Texttafeln, weil es ein Stummfilm noch obendrein ist. Wie ich das gefunden habe, würde ich gleich mal einbringen, deswegen kommen wir jetzt erstmal zum Inhalt. Denn wir haben hier einen Professor, der sich lange Zeit mit Dokumenten und allem zu dem Cthulhu-Kult beschäftigt hat. Und der gibt auf seinem Sterbebett dieses an seinen, ja, Great Nephew war es im Englischen. Ist das ein, ich kenne mich mit Familienverhältnis wirklich ganz scheiße aus. Das ist mein größtes Schwäche.
Ist dann, ist nicht direkter leiblicher Neffe, sondern vom Geschwisterteil, dann glaube ich, was, wenn ich es richtig verstehe.
Okay. Ja, dann ist es auf jeden Fall das. Und,
also verwandt, aber eben nicht unmittelbar verwandt. Schon ein bisschen um eine Ecke.
Ja. Genau. Und für den ist es offensichtlich jetzt auch was Neues, als er das erfährt, was sein Großvater da so getan hat. Und der beginnt halt von diesen Studien seines Großvaters zu lernen und ihn catcht die Faszination auch so ein bisschen, was da halt so hinter steckt. Und wir lernen dann auch halt von der Geschichte seines Großvaters, wie das kam, wie er damit in Berührung gekommen ist, wie er sich immer weiter der Ursprung oder der Hintergrund zu diesem Kult halt offenbart. So, wir sind dann in Geheimgesellschaften, die Artefakte gefunden haben, die man dann zum Beispiel in einem Sumpf von Kultanhängern entnommen hat, die da mit dutzenden Leuten Menschen geopfert haben, eben Cthulhu geopfert haben. Bei deren Festnahme man dann halt dieses Artefakt sichergestellt hat. Und dem geht man dann immer weiter auf die Forschung zu einem verschwundenen Schiff oder einem Schiff, was man verlassen auf dem Ozean gefunden hat. Übrigens eine schöne Referenz zu Event Horizon, der auch so einen leichten Lovecraft-Touch hat.
Ah, leicht.
Auch eine tolle Sache. Alien übrigens auch.
Mhm. Ja.
Also hat man schon ganz coole Dinger. Und dann kommt man halt auch auf eine Insel, wo das Ganze dann nochmal sehr, sehr verbildlicht wird. In einem super interessanten Style auch, wo man dann fast sowas wie die Stadt ohne Namen eben hat. Nämlich eine sehr große, urzeitlichere Stadt, die offensichtlich von anderen Wesen erbaut und vermutlich auch bewohnt wurde. Ja, und das Ganze geht ihm auch nach und nach, stürzt man mit den Protagonisten, wir sind ja auch mit verschiedenen Menschen auf verschiedenen Zeitebenen, wo er dann so auf die Brotkrumensuche geht, und das kratzte damals an seinem Großvater, an seinem Großonkel ist es dann wahrscheinlich, und an seiner geistigen Gesundheit immer mehr. Ja, das Ding geht 47 schlanke Minuten, habe ich gesagt, und da kommt man, würde ich in meiner Warte mal sagen, sehr exzellent durch, weil trotz des Indie-Touches, und man kann da 5000, also man kann die Filter drüberlegen und die Texttafeln und alles, aber man sieht schon, dass der günstig gefilmt ist. Der hat halt diese Video-Look-Ästhetik auch im Bildformat. Das kriegt man schon, aber ich finde, das steht dem ganz gut, weil er eben so aussehen soll wie ein Film aus den 30ern und 40ern. Und das gelingt ihm ziemlich gut. Und das hätte ich nicht erwartet vorher. Ich habe gedacht, wie möchte man bitte diesen Mythos verfilmen für 50.000? Und mit dieser Brotkrumensuche haben sie es erstmal sehr, sehr, sehr galant gelöst. Auch mit dem Schiff und den Artefakten und so, das ließ sich alles gut machen. Das haben sie sehr geil gelöst. Und das, was die da am Ende auf der Insel mit der Stadt und eben Cthulhu machen, das hat mich schon wieder unfassbar in meinem Filmherz berührt. Mhm. Ich war ganz schwer angetan von diesem Film. Mhm. Wie war das bei dir?
Auch sehr ähnlich. Gestolpert, wie gesagt, bin ich ja eben über die Bewertung bei IMDb. Mhm. Und ja, war natürlich erstmal, hatte eine entsprechende Erwartungshaltung, war am Anfang erstmal, also ganz am Anfang skeptisch eingestellt, weil das, was du meintest mit diesem Videolook und eben auch mit dem Budget und dem Wissen, ey, es gibt in Amiland so unglaublich viele Filme, selbstgemachte Filme, abseits von Hollywood, ja, wo einfach Leute aus ihrer Leidenschaft heraus was günstig umsetzen und es viele gibt, die das feiern, und ich da aber immer wieder massiv abgeschreckt war. Ein Beispiel hatten wir in einer früheren Episode, Horror-Sequels in Space.
Oh ja. Yeah.
Da hatten wir Amityville Horror in Space, den ich unfassbar scheiße fand. Und musste hier auch kurz zusammenzucken, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass es jetzt wieder so eine typische Ami-Billig-Produktion ist und halt einfach ein paar Fans hat. Ist es zum Glück überhaupt nicht. Also ich wurde ganz schnell eines Gegenteiligen überzeugt und war ziemlich schnell angetan von dem, was diese, boah, das sind keine Amateure, die dahinter stehen, hinter dem Werk. Aber eben, ja, wie du schon meintest, mit $50,000 Budget, da würde wahrscheinlich nur das Grundlegendste von irgendwie bezahlt werden können. Was die daraus gemacht haben, ist schon echt mehr als nur respektabel. Ich feiere das sehr, was da schnitttechnisch, dem Einsatz von Soundeffekten, aber eben insgesamt audiovisuell gemacht wurde. Das habe ich sehr gefeiert. Und deswegen hatte ich dir auch vorhin die Frage gestellt, mit der Beschreibung durch Lovecraft, wie sehr er vielleicht schon Sachen visuell beschrieben hatte. Mich hat dieser Film nämlich eben ganz stark an diese Zeichnung von François Béranger in seinen Graphic Novels dran erinnert. Hatte da viele Wiedererkennungseffekte und dachte, ja, ey, das ist einfach das filmtechnisch und hat mir einfach sehr gut gefallen. Also, das ist für mich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist für mich schon auch eine höhere Kunst der Filmmacherei, aus so einem Budget das filmisch so umzusetzen, dass ich mich da mitgenommen fühle. Also da war ich echt ziemlich überrascht. Das ist jetzt kein Film, den ich mir ja oft reinziehen würde, aber ich war unglaublich positiv überrascht von dem Endergebnis. Und ja, 47 Minuten sind dann auch relativ zügig durch und mehr braucht der Film auch nicht. Und das hat auch nochmal positiv beigetragen. Die Geschichte wurde einfach innerhalb dieser Zeit sehr konsequent mit einem Pacing erzählt, was mir auch einfach sehr gut gefallen hat. Die Ideen waren gut, die da zwischendurch, ja, auch mal, konntest du auch mal schmunzeln bei einzelnen Szenen. Ja. Und mir hat einfach diese Inszenierung in Schwarz-Weiß mit eben diesen Texttafeln zwischendurch, die nicht zu viel waren, aber auch nicht zu wenig, das hat für mich einfach perfekt für diesen Film gepasst. Ja, also irgendwie ein kleines Highlight.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast hier halt, und das merkt man im Film auch an, weil eigentlich gilt das als unverfilmbar, was ich auch nach wie vor im Big-Budget-Bereich fast unterschreiben würde. Das würde ein sehr mutiges Studio brauchen und einen Regisseur, der die Vision echt gut umsetzen kann. Und da gar nicht böse gemeint, aber Guillermo del Toro ist da der Falsche. Da ist es dann tatsächlich ein David A. Pryor oder Bruckner oder so, die das vielleicht noch hinkriegen können. Und da, den Film hier haben welche gemacht. Diese H.P. Lovecraft Historical Society, das ist eine Live-Action-Roleplay-Gruppe.
Ach, lustig, Alter, so, geil.
Die setzen eigentlich, die kümmern sich nur um H.P. Lovecraft-Kram so und vor allen Dingen auch um Cthulhu, um diese ganzen Adaptionen und haben da schon schriftliche Sachen so rausgebracht, Audio, Bücher, Musik, die darauf basiert und halt auch die nennen es, glaube ich, Radio Theater. Da hast du so eine Radioserie quasi, wo sie dann ganz viele Lovecraft-Geschichten, ich meine, so in Summe müssten das fast 30 gewesen sein, die sie da umsetzen. Die haben also auch durchaus einen Erfahrungshorizont mit eben den Lovecraft-Werken und haben sich dann hier dieser Sache angenommen. Deswegen bin ich auch auf Whisperer in the Darkness so gespannt, weil das ja derselbe Drehbuchautor ist. Der da Regie führt, also wer weiß, wenn das einen ähnlichen Charme hat, bin ich begeistert. Der ist leider auf Spielfilmlänge, das könnte dann schon wieder eventuell schwierig sein, wenn es einen ähnlichen Style hat, aber ist auch nochmal 6 Jahre später, wer weiß, was da noch technisch dann geht, weil hier haben sie ja wirklich alles genutzt, was ging. So. Die haben Miniatursets benutzt, zum Beispiel für den Sumpf. Da haben sie eine ganze Geschichte oder da haben sie sehr viel Arbeit auch reingesteckt. Das, was sie an Cthulhu gezeigt haben, ist aus Silikon und Glühbirnen und so. Also die haben hier wirklich kreativ richtig, richtig geil gearbeitet. Viel natürlich mit Dunkelheit kaschiert und halt mit dem Schwarz-Weiß-Filter und auch durch ein paar Kamerageschichten. Aber das Endergebnis ist für $50,000 mega und ich werde mir den auch in meinem Leben sicherlich nochmal angucken. Mhm. Spätestens, wenn ich in 10 Jahren merke, fuck man, es hat immer noch keiner Cthulhu verfilmt.
Dann ist es eine sehr gute.
Dann würde ich sagen, komm, ja, dann gehe ich hier vielleicht nochmal was machen. So, ja, man kann, ey, wenn man will und ein Arschloch ist, kann man hier alles auseinandernehmen und sagen, ja, das ist aber scheiße. Ja, aber ey, nein, das ist Quatsch, weil die hatten halt diese Mittel, die nahezu null sind. Also mit 50.000, wenn ihr dann noch eine Kamera leihen musst, dann sind es wahrscheinlich nur noch 10.
Er funktioniert ja so, wie er ist. Ja, also ich weiß nicht, ich würde halt gerne mit der Person, mich interessiert die Meinung, wenn es jemanden gibt, der diesen Film guckt und sagt, der ist scheiße. Ja, dann will ich halt wissen, warum. Ich kenne Personen, meine Frau Nathalie zum Beispiel, die würde sich den erst gar nicht angucken, weil es in ihm Stummfilm ist. Allein Thema Schwarz-Weiß ist schon manchmal ein Hemmnis, ja. Aber ey, wenn jemand den Film gesehen hat und sagt, der ist scheiße, dann interessiert mich halt einfach das, warum.
Ja. Ja, und wenn man das Argument, der sieht billig ausnimmt, ja, der war ja auch nur mal billig. Und den Kontext muss man halt irgendwie dann herstellen. Aber der ist ja so liebevoll gemacht.
Das ist doch mega, Alter. Ja. Für mich echt eine ziemlich große Überraschung.
Und es war 2005. 2005 konntest du nicht hergehen mit deinem iPhone 16 und das einfach zum Drehen nehmen. Das ging halt nicht.
Das stimmt.
Und wer sich mal damit beschäftigt hat, was Filmausrüstung kosten kann, wenn man sie sich leihen muss, der weiß, dass 50.000 eigentlich schon, bevor man die Kamera auf angestellt hat, weg sein können.
Ja. Eventuell, ich hatte mal parallel schnell recherchiert, was Regisseur Andrew Lehman noch so irgendwie gemacht hat. Er war in vielen Departments ja irgendwie unterwegs, ist da gelistet bei IMDb. Ich habe mal geguckt bei Szenografie, ja, da hat er seine ersten 3 Credits sind Galaxy Quest, Scream 3 und Schatten der Wahrheit. Also hier der mit Michelle Pfeiffer und Harrison Ford. Da war halt für die Props gelistet. Ja, also hier die Deko-Sachen, die beweglichen Gegenstände im Film. Er ist aber allen nicht in den Credits offiziell genannt. Ja. Also wer weiß, vielleicht hat er ein paar Sachen mitgehen lassen vom Set. Böse Unterstellung, um zum Budget beizutragen.
Also was er sicherlich mal hat mitgehen lassen, ist ein bisschen Erfahrung und Erinnerung, natürlich. Wie man Dinge umsetzen kann. Denn man merkt hier durchaus ein Verständnis für Filme.
Ja, voll.
Und das halt auch eine Liebe für den Film der 30er und 40er Jahre oder 20er selbst noch. Also, denn du hast hier auch viele Sachen, das habe ich auch gar nicht gesagt, ein paar Sequenzen haben so einen leicht expressionistischen deutschen Einschlag vom Horror-Style, wie das aussieht, wie das gemacht ist.
Also viel. Mich hat das gar nicht zurückerinnert. Das wirkt halt voll, also so wie The Artist damals ein Film war über das Ende der Stummfilmzeit in Hollywood, ist das für mich auch irgendwie ein Repräsentant für die Filme der Stummfilmzeit, wie sie halt damals eben aussahen, wie die aussahen und auch so rübergebracht wurden. Also hätte der nicht diesen leichten Look nach so einer Videoproduktion, also diesen günstigeren filmischen Mitteln, dann wäre mir das oft gar nicht aufgefallen, dass der eben aus 2005 stammt, total abgefahren.
Also wenn man den, sagen wir mal, mit demselben Style in 2015 hätte machen können, wo man schon die Möglichkeit hatte, digitaler zu drehen und auch günstiger zu drehen, dann würde ich den nochmal einen Schlag geiler finden wahrscheinlich, aber auch nur ein bisschen, denn das ist so ein Herzensding, das sei wirklich wärmstens empfohlen, wenn man mit Low Budget und liebevollen kleinen Filmen was anfangen kann, dann schaut euch den gerne an, den kriegt ihr eigentlich, also ist auf jeden Fall bei Tubi TV verfügbar, der ist aber wahrscheinlich auch so irgendwo im Internet zu kriegen. Punkte. Achso, er hatte übrigens einen kleinen Kino-Release und hat nicht ganz $2.000 eingespielt. Aber er hat auch da hatte er tatsächlich Glück. Es waren nämlich 2 Vorstellungen, die er nur hatte. Und er ist auf ein paar Festivals gelaufen, Seattle, Slamdance und so, da ist er zum Beispiel gelaufen. Und in Seattle waren beide Vorstellungen ausverkauft, weil er vorher ein ganz geiles Review in einer lokalen Zeitschrift bekommen hat. Deswegen, daher wird die Kohle wahrscheinlich kommen. Ich hoffe, er hat irgendwie anders noch Geld gemacht, denn wenigstens die 50.000 sollte er rausholen. Das wäre schön.
Ich hatte gesehen, dass es auf jeden Fall in den USA eine DVD-Auswertung gibt. Vielleicht kam da auch noch ein bisschen Geld rein.
Ja, das hoffe ich. Das haben sie nämlich verdient. Mm. Ja, bei IMDb hat er eine 7,1, bei Letterboxd eine 3,5, was beides nicht schlecht ist. Letterboxd weiß das, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu schätzen, auch wenn es sich erstmal gleich liest. Von mir gibt's eine 8.
Schiff gedrückt.
Passt aber.
Geil.
Ja, passt aber.
Von mir auch, Alter. Von
ziemlich
mir
auch. Gut. Ja. Große Empfehlung und auch da sind wir jetzt sehr gut geendet und was jetzt gerade ganz passend ist, falls ihr euch das Video mit den am meisten erwartetsten Filmen für 26 nicht angeguckt habt, da hatte ich das nämlich erwähnt und da hatte ich auch den Mann erwähnt, den ich sehe, dass er Cthulhu mal verfilmen könnte, nämlich David Pryor, der The Empty Man gemacht hat und der bringt hoffentlich, aber angeblich in diesem Jahr einen Film raus, der heißt The Boy in the Iron Box. Und da geht's um so ein Söldnerteam, was in einem verschneiten Berg abstürzt und da Unterschlupf sucht und in diesem Unterschlupf dann ein Labyrinth oder eine labyrinthartige Steinfestung findet, wo ganz merkwürdige Sachen drin sind. Also es geht sehr in eine Lovecraft-Richtung, deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass Rupert Friend die Hauptrolle spielen soll, den mag ich nämlich gar nicht. Aber naja, wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Ja, und weil wir uns heute mit einem Autoren beschäftigt haben, einem sehr großen und bekannten, haben wir uns gedacht, wir bringen für unsere Top 3 mal ein Thema mit, was da lautet, unsere liebsten Buchverfilmungen.
Yo.
Da wir beide viel zu viele Filme gucken, um eigentlich viel zu lesen, bin ich jetzt sehr gespannt, was da rauskommt.
Ja, und man kann es ja so oder so interpretieren. Ja, ich hatte es so interpretiert für mich, Verfilmung, wo ich auch das Buch selber gelesen habe, von Anfang bis Ende. Ja.
Habe ich genauso genommen.
Sehr schön. Ja, da hatten wir uns nicht so abgestimmt, aber ich vermute, wir hatten den gleichen Ansatz. Und genau, ich habe bin sowieso wahrscheinlich weniger belesen als du. Von daher bin ich sehr gespannt. Hab ein paar Klassiker am Start. Aber ich kann auch schon mal erwähnen, ich habe mich natürlich nochmal auch kurz inspirieren lassen, um nicht doch vielleicht irgendwas vergessen zu haben. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber es ist mir aufgefallen, wie viele geile, vermeintlich geile Bücher ich eben noch nicht kenne. Bin froh, ich bin gerade aktuell am Lesen von Blade Runner oder Wenn Androiden von Schafen träumen, ist, glaube ich, der deutsche Titel, von Philip K. Dick, wo er die Verfilmung einer meiner Lieblingsfilme überhaupt ist. Aber ich kenne halt auch noch nicht mal sowas wie, obwohl ich ja Science Fiction liebe, Dune von Frank Herbert, ich kenne nicht American Psycho von Bret Easton Ellis und so weiter. Ich will gar nicht so viel, erwähne ich vielleicht am Ende, ja, nicht, dass du was auch in deiner Top 3 drin hast und ich da schon irgendwie vielleicht was vorweg erwähne.
American Psycho war zum Beispiel eines, nach Dino Park, eines der ersten Bücher zu Filmen, die ich gelesen habe.
Ah ja.
Und American Psycho ist nach wie vor ein Buch, bei dem ich den Film, weil ich das Buch kenne, nicht so sehr mag wie alle anderen.
Ja, verstehe.
Ich fand das Buch damals brillant und den Film dann entsprechend leider nicht.
Okay.
Ist, halte ich auch nach wie vor für ganz, ganz schwer verfilmbar, das Buch, weil sich das ja sehr, sehr viel in Name-Dropping verirrt und was Menschen wichtig ist in Gedanken. Und er, das Buch ist ja sehr viel aus seiner Gedankenperspektive, das muss man erstmal verfilmt bekommen. Ich kann auf jeden Fall zu meinem Ansatz heute sagen, das ist gar nicht mal so einfach. Deswegen, eigentlich haben wir viel zu wenig da vorher drüber gesprochen.
Ja, total, ja.
Man könnte jetzt ja sagen, die besten Buchverfilmungen, nehme ich die besten Filme, die auf einem Buch basieren? Nehme ich das beste Buch, wo auch der Film geil ist? Oder nehme ich nur das beste Buch, wo es einen Film gibt?
Ja. Oder wo vielleicht sogar der Film, wo man den Film geiler findet als das Buch. Kann ja vielleicht auch selten mal der Fall so sein.
Ich habe mich jetzt für eine ganz andere Herangehensweise entschieden. Also sowohl, wo ich den Film als auch das Buch gut fand.
Ja.
Und ich habe halt die großen, die ich gelesen habe, rausgenommen. Also viele würden jetzt erwarten, natürlich muss ich Harry Potter bringen. Nein, habe ich rausgelassen. Herr der Ringe habe ich rausgelassen. Ich habe viele von den Franchise, eigentlich alle rausgezogen und habe auch die meisten, die ich jetzt, oder die drei, die ich drin habe, habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit erst gelesen.
Okay.
Wenn es danach ginge, müsste ich eigentlich nur Stephen King Bücher machen, weil das ist mittlerweile meine Urlaubslektüre, ist immer ein Stephen King Buch, wo es einen Film gibt. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen Streuung drin. Mhm. Ja, soll ich anfangen?
Fang gerne an.
Dann bringe ich auf Platz 2 das Buch, was ich als letztes ausgelesen habe. Und das ist von Jeff Vandermeer, Annihilation, mhm. Auslöschung. Ja. Ein Film, der von
Der mit Natalie Portman, ist das der Film? Oder?
Genau, der mit Natalie Portman. Der kam ja, ich weiß gar nicht, kurz vor der Pandemie. Jahren
oder so. Ja, stimmt, genau, stimmt. War, stimmt. Genau, der lief ja dann direkt im Stream, glaube ich, in Deutschland. Ja, ich hatte ja, glaube ich, Netflix oder so eingekauft, die Rechte. Und dann, ja.
Ja, der ist leider von Alex der ist leider direkt im Stream gelandet von Alex Garland, auch wenn er echt Bilder hätte, die ich super gerne im Kino gesehen hätte. Da waren echt tolle Sachen dabei. Ich weiß, dass der Film polarisiert, den kann man finden, wie man will, aber ja, der kam halt 2018 raus und ist dann relativ schnell bei Netflix gelandet. Hier hatte er einen ganz kleinen Kinostart, aber naja, sehr, sehr überschaubar und in Osnabrück sowieso nicht. Das Buch ist unfassbar anstrengend auf Englisch zu lesen. Also ich habe mich da wirklich schwer mitgetan, aber das Buch ist toll. Ich würde es nur keinem Einsteiger auf Englisch empfehlen.
Mhm.
Wir haben ja schon mal die Diskussion gehabt, wo man mit englischen Büchern am besten einsteigen kann. Das ist es nicht.
Mhm.
So, also wenn man was Filmrelevantes lesen will, dann fangt mit Stephen King an, aber nicht mit Annihilation. Es ist ein tolles Buch, es ist ein toller Film. Auch da, man hat ein sehr, deswegen habe ich sie mit reingepackt, man hat ähnlich wie bei Lovecraft direkt so vor Augen, wie das aussehen würde, selbst wenn man den Film vorher schon gesehen hat, so wie ich.
Sehr schön. Ach, ich überlege gerade, ich habe mir einen Top 4 notfalls wieder notiert. Ich glaube, ich schmeiß auch einen der von dir genannten Klassiker raus, ja, wo einfach Film legendär ist, aber auch Buch legendär ist. Ich muss mal noch überlegen, welchen ich dann davon rausschmeiße. Einen will ich dann doch irgendwie benennen. Aber ich schmeiß mal einfach Sci-Fi, meint ihr schon, mag ich sehr. Ich habe mal Solaris gelesen. Kannte zuallererst die Neuverfilmung mit George Clooney in der Hauptrolle. Hatte ich damals mit Guess in einer Sneak Preview, war es, glaube ich, gesehen im Kino. Liebe Grüße an Guess an der Stelle. Und dann erst die Verfilmung aus dem Jahr 72 von Tarkovsky.
Yep.
Und da weiß ich, dass halt viele auch in meinem Umfeld eher skeptisch dieser Verfilmung gegenüberstehen. Ja, aus verschiedenen Gründen. Manche finden ultra langweilig, manche finden die Story anstrengend. Ich mag beides total gerne. Ich fand den Film geil, obwohl er lang geht. Ich mag einfach ja, die Art der Inszenierung, dieser sowjetischen Inszenierung irgendwie. War dann auch das passende Land natürlich, was dann den Stoff umgesetzt hat.
Mhm.
Und mag das Buch auch total gerne. Fand ich großartig.
Das sollte ich vielleicht mal lesen, weil das ist zum Beispiel, also sowohl Stalker als auch Solaris sind beides Filme von Tarkovsky, die ich gesehen habe. Ich hab noch einen gesehen, da habe ich ein sehr klares Bild zu, weil bei den beiden, je nachdem, wann du mich an welchem Tag du mich wächst und fragst, könnte ich dir eine andere Wertung sagen, weil ich kann den beiden so brillante Dinge abgewinnen und ich kann die gleichzeitig, könnte ich sie in der Luft zerreißen für andere Dinge, die mich absolut ankotzen. Das ist immer so je nach Tag. Also es kann einen Tag geben, da wache ich auf und denke, boah, Stalker, ey, geiler Film.
Ich muss mich noch schnell korrigieren. Ja, Stanislaw Lem, der Autor ist, war natürlich Pole. Ich habe es mal beide schnell mit Ostblock ab, obwohl die beiden Länder ja gar nicht so miteinander oft können.
Ja. Gerade jetzt. Genau. Jo, auf Platz 2 habe ich tatsächlich einen großen Film und auch ein großes Buch, wo man auch sagen könnte, ja, ist ja auch irgendwie ein Franchise, aber ja, ist es eigentlich. Zwar von Thomas Harris, Das Schweigen der Lämmer.
Oh, cool. Ja, kenne ich auch noch nicht. Das Buch steht noch auf der Liste.
Da ist der Film sogar auch aufgrund der Performance natürlich von mindestens zwei der Darsteller ist er eigentlich sogar drei bis vier, die das alle großartig machen in dem Film, ist der Film ein bisschen besser, aber das Buch ist auch sehr gut. Mhm. Sonst hätte da auch nicht unbedingt so ein geiler Film bei rauskommen können. Und wir hatten es ja schon in unserer ersten Folge in diesem Jahr. Ich stehe halt auf diese Serienmörder-Verfolgungsgeschichten, deswegen Schweigen der Lämmer.
Ja, liebe ich auch. Jo. Ich mag auch Jodie Foster sehr gerne. Fand sie auch vor ein paar Jahren in Nyad oder Nyad, ich weiß, vergessen, wie man es ausspricht, sehr Nyad. Stark.
Ja.
Wo sie diese
oder
Stimme.
Nyad, wo wir gerade bei Sowjets waren.
Genau, wenn wir schon im Ostblock unterwegs sind. Genau, zuletzt hatten Nathalie und ich Staffel 4 von True Detective gesehen, wo sie ja auch mitunter die Hauptrolle spielt. Da mochte ich ja sehr als Thema. Hatten wir uns darüber unterhalten? Ich hatte es erzählt, ne, in der letzten Episode zu Elvis Presley, wo Nora mit am Start war.
Glaub schon.
Da fand ich sie mitunter manchmal ein bisschen, ja, nicht top besetzt, aber ich mag sie trotzdem.
Ja. Ja, die ist immer gut.
Ich habe jetzt hier, wenn ich schon so emotional bin, was Emotionales, weil es das erste Buch und ich glaube bis dato das einzige, ich müsste echt überlegen, was Nathalie und ich ziemlich parallel gelesen haben auf unserer beiden E-Book-Reader in unserem ersten gemeinsamen Urlaub im ersten Jahr unserer Beziehung im Jahr 2015. Da sind wir nämlich, nachdem wir uns ein halbes Jahr kannten, für, ich weiß gar nicht mehr, neun Nächte oder so irgendwie günstig aufs griechische Festland gedüst zu einer Unterkunft, wo die Betreiberin aussah wie die weibliche Al Pacino.
Das ist kein Kompliment.
Aber mega sympathisch. Und da haben wir beide parallel gelesen und waren total begeistert von dem Buch und mochten auch den Film Der Marsianer von Andy Weir. Hast du das zufällig mal gelesen?
Nee, gelesen habe ich es nicht.
Okay, als dann rauskam, wird verfilmt und Matt Damon spielt die Hauptrolle, spielt eben die Marsianer, dachten Nathalie und ich beide, oh ja, das passt super. Der Film, wir mochten beide den Film, das, was in dem Buch eine unglaublich große Rolle spielt, und zwar unter diesen unglaublich lebenswidrigen Bedingungen, ja, sein Weg von dieser Station, Marsstation, wo er provisorisch sich einrichtet, eben dann den Weg zu der Sonde, was waren das nochmal, die heißt nie nochmal, bin ich jetzt bescheuert, aber ist ja auch egal, das ist der Großteil im Buch und wird im Film halt sehr schnell abgefrühstückt. Aber ich mag den Film trotzdem, auch wenn das Ende komplett einfach dazu sich ausgedacht wurde. Ich will diesen Anlass hier nehmen, um Werbung für das Buch zu machen. Das ist nämlich auch nicht so alt, 2011. Also der Film wurde relativ schnell dann danach realisiert. War der Debütroman von Andy Weir. Nathalie kennt jetzt auch schon zwei seiner weiteren Bücher und findet sie sehr gut. Da werde ich mich auch nochmal einlesen. Also,
wird ja jetzt auch noch eins verfilmt gerade, Project Hail Mary.
Stimmt.
Kommt ja dieses Jahr raus.
Stimmt. Also Werbetrommel für den Debütroman Der Marsianer von Andy Weir. Absolut geniales Buch. Ist auch echt überschaubar von der Seitenzahl. Da kommt man unglaublich schnell durch und hat viel Freude daran.
Ist eine sehr gute Brücke, denn mein erster Platz hat auch eine sehr überschaubare Seitenzahl. Mhm. Es ist eigentlich, könnte man es fast als Kurzgeschichte durchgehen lassen. Und die Kurzgeschichte heißt The Buddy und ist von Stephen King.
Oh.
Und darauf basiert der Film Stand By Me.
Cool.
Und Stand By Me ist für mich so der ultimative Film, wenn ich an Sommer und Erinnerungen an das Alter 7 bis 10 Jahre denke. Mhm. Also mal ganz abgesehen von der Thematik um The Buddy, worum es da geht, aber alleine diese Gruppendynamik, die Dinge, die die machen und tun. Gut, die Knarre kriegst halt in Deutschland nicht, aber du hattest halt andere Dinge wie Knaller oder sonstige Dinge. Mhm. Oder diese Revolver, wo du diese Platzpatronen-Dinger reinpacken konntest. Da Baumhaus, Kartenspielen, irgendwer hat geraucht, keine Ahnung, solche Sachen. Das kriegt mich so unglaublich doll. Und vor allem, deswegen kann ich es leider nicht erwähnen, aber der letzte Satz in diesem Film, den er, ich weiß gar nicht, ob er ihn sagt oder tippt oder beides, der ist so, der trifft mich jedes Mal ins Mark. Ja.
Ja, geil. Den Film liebe ich auch.
Weiß, es ist auch kein Spoiler, das zu sagen, aber guckt, wenn ihr den nicht kennt, guckt euch diesen Film an. Und wenn euch der letzte Satz nichts mit euch macht, dann macht euch einmal Gedanken, was ihr für Freunde in der Jugend hattet.
Ja, die Besetzung und ruft die ist an. So grandios. Ja, Alter, das macht viel Spaß.
Dann ja, die Geschichte, Richard Dreyfuss ist da auch so perfekt für diese
das stimmt.
Alte Rolle.
Ja, ich hätte gerne was von Stephen King gebracht. Du kennst ja auch meine Leidenschaft für die Verfilmung von ihm. Ich habe in meiner Jugendzeit ein paar Bücher gelesen, auch einige seiner Kurzgeschichten. Ich glaube, ich habe hier irgendwann auch mal die Story gedroppt, wie ich in der Kirche beim Gottesdienst, wurde mitgeschleppt von meinen Großeltern, die ich damals besuchen durfte, da heimlich dann meinen Stephen King Kurzgeschichten-Roman weitergelesen hatte, mein Opa das dann irgendwie mitbekommen hatte, dann echt während der Predigt, aber auch zu Hause die Hölle los war. Da war dann keine Geschichte dabei, wo ich sage, der Film ist geil. Also hier, oh, ich habe vergessen, wie der Film heißt. Da ist diese Geschichte, wo dieser Rattenvernichter-Trupp immer mehr in die Kanäle, immer mehr in die Unterwelt eindringt und die Ratten, die auf diese treffen, werden immer größer. Ich mag die Verfilmung, aber es ist jetzt kein mega Highlight. Aber ich kenne halt auch leider nicht It. Es von Stephen King als Buch habe ich noch nicht gelesen. Du hast es ja gelesen. Ich kenne Shining leider nicht, die Verurteilten leider nicht. Also echt, da gibt's die Liste ist echt
das
lang.
Mit den war das mit den Ratten? Das war doch auch bei Del Toros Kabinett der Kuriositäten drin. Das ist doch hier Graveyard Shift, oder?
Graveyard Shift, genau. Ja, ach, wusste ich ja nicht, dass es da auch eine
das,
Erzählung
das ist da auch
gibt.
Mit drin. Also gibt, das ist wirklich, da sind die großen Horrorautoren alle untergekommen.
Ja, ich bringe jetzt hier, nee, du bist dran, oder? Ich habe Oder bin ich dran?
Nee, ich hatte das Stand
schon.
Bei mir jetzt.
Ja, natürlich. Dann kann ich noch schnell droppen, was ich auch als Buch noch nicht kenne. Kannst ja kurz sagen, ob du es schon kennst. Ich will auf jeden Fall mal lesen Fight Club. Ich will auf jeden Fall Hast du gelesen?
Geil.
Ich will auf jeden Fall von Mario Puzo Der Pate lesen.
Hab ich auch gelesen, kenn auch
ich
geil.
Nicht. Exorzist will ich mal lesen. Du hast es erwähnt mit Jurassic Park. Ja, fehlt mir auch noch. Talentierte Mr. Ripley ist ein geiler Film, will ich auch das Buch lesen. Und ja, auch so ein Klassiker der Filmgeschichte, Dr. Zhivago, steht auch noch aus. Ja, gibt es
Oha.
Viel. Ja, ja.
Sind dann kannst du ja bald auch noch die Odyssee lesen, dann kannst du so einen richtigen
Fan Ja, Mann, ich habe ja auch knüppeln. Ich habe zu Hause hier auch Tolstoi-Romane und gut, da bin ich froh, dass gar nicht so viel von, was heißt froh, von hier, ich liebe ja Dostoevsky. Ja, da kenne ich ein paar Bücher. Da ich mit 19 Jahren viel zu lange gedauert, ein Jahr, glaube ich, gelesen, gestückelt, die Brüder Karamassow. Ja, habe ich mal irgendwann diesen viel zu kurzen Film mit Jules Brynner gesehen in der Hauptrolle. Aber ich habe auch Der Idiot gelesen. Und
Der Spieler fand ich richtig geil.
Bitte?
Der Spieler fand ich richtig geil.
Das kann ich auch nicht von ihm leider.
Das ist auch sehr kurz, kann man auch schnell weglesen. Ja. Herzlich willkommen beim Literaturpodcast.
Scheiße, Mann. Nicht, dass wir hier weitere Türen öffnen. Ich komme mal schnell zu meinem Abschluss. Du hast das schon erwähnt. Für mich ein absoluter Klassiker. Ich liebe den Film, ich liebe das Buch. Beides absolute Meisterwerke. Herr der Ringe von J.R. Tolkien. Er hat da 54 rausgebracht. Ja, Punkt. Ein Klassiker. So ein Klassiker wollte ich dann doch bringen.
Ja.
Hab dafür.
Ist auch Pflichtlektüre.
Ja, hab dafür. Da kenne ich ja nur den ersten vollständig Harry Potter und der Stein der Weisen, 97 erschienen von Joan K. Rowling. Hab dann den zweiten angefangen und dann war ich nicht mehr in diesem Rhythmus drin und habe mich umso mehr auf die Kinofilme gefreut. Und bevor der letzte Teil rauskam, habe ich einfach ganz frech letzte Seite durchgelesen.
Ja. Auch nicht schlecht, wie in der Schule.
Ja, genau. Ich weiß es, ich sag's euch, aber zum Glück nicht. Da wusste ich, wenn ich das spoiler, Alter, dann lebe ich hier nicht mehr länger.
Ja, ich wollte erst Der Gefangene von Azkaban mit in die Liste nehmen, habe mich dann aber doch für andere Dinge entschieden. Ich wollte erst nur Horrorfilme nehmen, bis ich festgestellt habe, nur weil du einen Stephen King-Roman hast, ist es noch lange kein Horrorroman.
Das stimmt, ja.
Die anderen beiden gehen ja eher in die Richtung. Ja.
Cool.
So bin ich dann dort gelandet.
Sehr schön. Also wenn ihr noch irgendwelche Buchverfilmungen kennt, ja, die wir noch so gar nicht benannt haben, die auch eher in Richtung Geheimtipp gehen, immer her damit.
Ja, haut es gerne in die Kommentare. Vor allem, wenn ihr die Bücher geil findet, dann interessiert mich das schon sehr. Also, noch, was mich noch mehr interessiert, gibt es Filme, wo ihr sagt, das Buch ist viel, viel, viel krasser, obwohl der Film gut gefunden wird? Das würde mich interessieren, weil dann hat man mal Lesetipps und für Urlaube immer gerne genommen.
Sehr schön.
Jo. Schön, dann haben wir das Thema H.P. Lovecraft in epischer Länge einmal unter Dach und Fach gebracht. Ich freue mich auf alles, was da noch so rauskommen mag und hoffe, dass eines Tages ein würdiger Die Berge des Wahnsinns verfilmt wird. Ich bin gespannt, wie lange ich darauf noch warten muss, aber irgendwann wird es bestimmt mal passieren. Ich hoffe nur, dass es dann auch noch von einem Regisseur mit Schauspielern gemacht wird und nicht von, wie hieß es, Seedance, die neue KI aus China. Dann muss ich leider weinen.
Jo, im Notfall kannst du die Zeit überbrücken mit den vielen Videospielen, die uns ja erst im Zuge der Recherche in der Fülle untergekommen sind. Ja.
Bleibe ich sowieso wieder World of Warcraft hängen und dann ist mein Leben vorbei. Das sehr geht schön. Nicht. Ja, in diesem Sinne, macht es gut.
Bye, bye.
Danke dir. We'll be right back.